könnte man dann sagen, praktisch aus deiner Perspektive, Love is in the air?
Den verstehe ich nicht.
Wegen dem iPhone Air.
Ich hasse es nicht. Also, und den Gag hasse ich auch.
Also wäre Hate is in the air besser? Ja,
Hate is in the air and in the apple. In the apple, as the Germans would say, yes.
Nicht der Wurm, sondern dein Hass.
Richtig. Der Wurm heißt Hass.
Das ist der Episodentitel.
Ja. Boah, das ist eigentlich geil. Das wurmt mich jetzt. Okay, sehr guter Intro-Gag. Hallo und willkommen zur, sag ich das so?
Sagst du so, ja.
Ja, okay. Hallo und willkommen. Hallo und willkommen zur 132. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus. Und wie immer alle 12 Wochen erzählen wir euch die neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche und noch ein paar Rubriken, die wir dann am Ende irgendwie dran kleben. Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick, da sowohl das hier eine Keynote-Folge ist, denn wir haben entgegen unserer sonstigen Tradition die Keynote nicht gemeinsam live angeschaut.
Die letzte Keynote haben wir auch nicht live angeguckt.
Stimmt, da war ich in Dings.
Ja, da hatten wir beide keine Zeit, aber
ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so traurig, dass die Tradition jetzt nicht aufrechterhalten wurde für diese Keynote.
Vor allem, weil es dann nach der Keynote halt auch immer spät war.
Das stimmt, und dann wären wir auch noch im Studio gewesen, hätten dann auch noch zurückfahren müssen, etc. pp.
Hätten vor allem nichts gegessen.
Das stimmt auch. Obwohl, da haben wir uns ja auch schon mal was bestellt.
Ja.
Und dann kam das während der Keynote oder so.
Nee, ich glaube
während des Podcasts.
Genau,
stimmt.
Und dann bist du rausgegangen und dann haben wir die Klingel.
Nee, ich glaube, letztes Mal bist du raus. Egal. Das ist alles schon wieder so lange her, ey.
Feedback und Rückblick.
Genau, du klaust. Kopierst.
Ich kopiere.
Gekaufte Samples.
Ja, tatsächlich. Ja. Also was ich kopiere, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe nur wieder festgestellt, wie scheiße langsam Festplatten sind.
Das stimmt, ja.
Also so Kopiervorgänge, vor allem so viele, viele kleine Dateien, das ist halt echt ein tagelanger Job.
Ja.
Warum?
Weil das nicht wir entwickelt haben.
Ich habe echt gedacht, Mensch, ich kopiere, also ich musste so ein paar zigtausend Dateien von einer Samsung SSD auf eine größere packen. Ich habe mir jetzt eine T7 4 Terabyte gekauft, weil die 2 Terabyte zu klein wurde. Und dann habe ich die 2 Terabyte Daten auf die 4 Terabyte Daten
gezogen.
Ne? Ja, das war halt, ich habe gedacht, Mensch, Viertelstunde, dann ist es vorbei.
Ja.
Es hat eine Nacht gedauert und war am nächsten Tag noch nicht fertig.
Ja, wahrscheinlich aber auch, du hast halt das Problem, dass du ja nicht nur einmal USB Latenz
genau,
hast, sondern doppelt.
Zweimal USB.
Also musst halt natürlich von dem einen, also wahrscheinlich erst aufs Host-System, dann vom Host-System wieder auf das andere. Also ich weiß nicht, wie das unter der Haube funktioniert.
Das sind vor allem so Winz-Dateien gewesen. Das sind ja alles so ganz kleine.
Ja, das ist potenziell immer, wahrscheinlich wäre es schneller gewesen. Hättest eine G-Zip gemacht oder eine Zip.
Wahrscheinlich,
und ja. Hättest die einfach rübergezogen.
Die Frage ist dann halt, wo ich die hätte hinspeichern können, weil die Platte war ja voll.
Ach so.
Das habe ich mir auch überlegt. Das hätte gut funktioniert vielleicht.
Ja.
Aber ich hätte dann trotzdem einmal die I.O. von der Platte raus durch den Prozessor, um es zu G-Zippen. Also das hätte dann wahrscheinlich auch,
das geht wahrscheinlich
nichts,
auch nicht.
Nichts gebracht. Also ich habe dann auch überlegt, gibt es da nicht vielleicht irgendwie so eine Abkürzung, so praktisch ohne direkt auf dem Bus, aber hab dann auch nichts gefunden. War was auch
jetzt die eine Platine vielleicht auf die, so runter und dann.
Genau, runterlöten und dann in die andere reinlöten.
Ja, richtig, ja. Das wäre vielleicht gegangen.
Wäre gegangen.
Ja. Nächstes Mal.
Nächstes Mal dann,
ja. Weil wenn du eine 8 Terabyte brauchst.
Genau, wenn ich dann nochmal upgraden muss.
Ja. Was ich gerne upgraden würde, ist die Deutsche Bahn.
Die dich zuverlässig von A nach B bringt?
Es ist, also, ich wusste ja schon, dass es schlimm ist. Und ich habe es ja auch erster Hand erfahren, zu Genüge, wie schlimm die Deutsche Bahn ist. Aber in letzter Zeit, also letzten 2 Monate, ist es um einiges schlimmer geworden. Also ich würde sagen, Faktor 3 wahrscheinlich schlimmer mit Verspätungen, Zügen, die ausfallen, etc. pp. Ich arbeite ja in München und ich pendel da 3 Tage die Woche hin. Und es ist unglaublich schlimm. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden in Verspätung ich alleine in den letzten 3 Wochen hatte. Oder 4 Wochen oder so. Und es ist einfach, es ist, und ich weiß, es, ich kann es nicht ändern. Und ich sollte da wie
stoisch dran gehen. Stehen.
Ja. Aber ich kann das einfach nicht. Ich hasse diese Ich hasse diese Bahn, okay? Und ich finde einfach, es gibt zu wenig Konsequenzen für die Bahn, weil ich jeder zahlt.
Du könntest zum Beispiel zur Konkurrenz gehen.
Ja. Und alleine das ist schon so traurig. Es ist halt, also das größte Problem, glaube ich, was es bei uns derzeit gibt, also erstens, die Deutsche Bahn hat zu wenig Züge. Zweitens, die Gleise sind einfach zu wenig. Also wer sich gedacht hat, die Hauptstrecke von Nürnberg zu München, da braucht man ja nur 2 Gleise.
Klar,
weil
unterschiedlich schnell fahrende Züge fahren da nicht,
es
oder?
Es ist ja auch richtig. Also man hat auch nie ICE-Überholungen oder so.
Nee.
Jeden zweiten Zug. Und es kann ja auch nicht sein, dass da mal jemand liegen bleibt oder so. Oder dass es eine Signalstörung gibt an einem Gleis. Ich weiß auch gar nicht, was eine Signalstörung eigentlich ist. Das wird immer gesagt.
Das ist wahrscheinlich der Default. Wahrscheinlich
ist das. Was am Ende, ist das?
Am Ende der Ifsen-Els-Kaskade kommt Signalstörung.
Ja.
Wenn kein Mensch hat sich aufs Gleis gelegt, kein vorausfahrender Zug und dann.
Ja, aber ich verstehe auch nicht, also was ist das? Das ist ja nicht, also Signal hätte ich jetzt gedacht irgendwie, ja da ist die Ampel halt nicht oder so.
Das ist eine Ampel, ja, das sind die Ampelsignale.
Aber dann sagt dir da halt jemand, ja jetzt ist grün übers Funk oder so.
Ja.
Du brauchst doch nicht das Signal, um zu fahren.
Nee, aber das mit dem Funk halt zu managen ist schwierig, weil die dann so
ja,
Tokens austauschen.
Weil da fahren nämlich so viele Züge auf den 2 Gleisen.
Naja, in Bad Aibling hat einer irgendwie Clash Royale gespielt und dann
ja,
gab's
das stimmt schon, aber ich hätte gesagt, das kann man ja wohl schaffen, aber das nur nebenbei. Es ist auf jeden Fall ein trauriger Zustand und ich finde, die Bahn leidet nicht genug, weil es gibt genügend Leute, die ja natürlich jeden Tag da pendeln, jeden Tag diese Strecke fahren und wahrscheinlich alle ungefähr genauso angepisst sind wie ich. Und ich habe mir dann mal angeguckt, okay, gibt es eine Möglichkeit, wie man da Geld zurückbekommt, weil es kann nicht sein, dass so viel Zeit von mir einfach auch geklaut wird für einen Service, für den ich ja zahle. Also das ist ja nicht so, dass das Samariter sind, die dir irgendwie...
Ja, aber weißt du, was ich da glaube, was da das Problem ist, selbst wenn der Zug, du hast ja wahrscheinlich dieses Deutschland-Ticket.
Ja.
Und es kostet 56 € im Monat.
58.
58.
Ja.
Und dann ist es ja letzten Endes ein kleiner Eurobetrag pro Tag.
Ja, richtig. Jedoch.
Summiert sich's auf.
Summiert sich das halt auf. Und ich finde halt, es ist halt, das ist so wie wenn ich, keine Ahnung, du kaufst dir eine Mitgliedschaft beim Fitnessstudio. Dann willst du jeden Tag rein, sag dir aber jeden zweiten Tag, ja sorry, jetzt musst du eine Stunde warten vorm Studio, darfst leider noch nicht rein. Da hättest du auch gesagt, sorry, dann will ich aber Geld zurück, weil ich zahle ja für den Service, dass ich dann zu den Öffnungszeiten da rein kann. Also verstehst du den Punkt? Das ist
natürlich,
ja,
es ist unhaltbar.
Eben, und deswegen habe ich mir überlegt, auch wenn das in niedrigen Eurobeträgen potenziell liegt, kann sich das aufsummieren. Und ich habe auch nachgeguckt, selbst für Monatstickets kann man Geld zurückbekommen, wenn die Verspätungen summiert auf eine bestimmte Zeit kommen. Ich weiß gerade auch nicht genau was. Jedoch dachte ich mir, es wäre doch vielleicht geil, diesen Prozess, den die Deutsche Bahn auch sehr versucht, so schwierig wie möglich zu machen, einfacher zu machen für alle möglichen Leute, die da vielleicht das Geld zurück wollen. Und zwar finde ich nämlich auch geil, es gibt irgendwie 4 Möglichkeiten, die Deutsche Bahn ausschreibt, wie man dieses Fahrgastrechte-Formular quasi abschicken kann. Zum einen über das Kundenkonto. Ich habe keinen einzigen Button gefunden in diesem Kundenkonto, wo man das machen kann. Potenziell geht das nur für Einzelfahrkarten, wenn du quasi irgendwie ICE-Ticket gekauft hast und dann viel Verspätung hattest. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, also über die App oder über das Kundenkonto sind quasi 2 und dann kannst du noch als drittes das Formular von der Deutschen Bahn ausfüllen. Das musst du dann aber per Post, natürlich, logischerweise, per Post an die Deutsche Bahn schicken.
Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, inklusive der Zugnummer und der Verspätung in Minuten und Richtig. Die Ankunft am Zielbahnhof und die eigentliche Ankunft
das
und
die Geile ist, Ankunft. Das Formular ist auch so gemacht, dass du das da quasi in Druckbuchstaben,
so einzeln
in einzelne, wie so ein Überweisungsträger einfach, wo du so denkst, was zum Fick soll das? Also, sorry, was ist das? In welchem Zeitalter leben wir? Aber dann kommt die EU ins Spiel und die EU hat nämlich, glaube ich, ein Gesetz, dass jeder Bahnanbieter ein Formular entgegennehmen muss für Erstattung von Kosten für Verspätung oder Ausfälle. Und da steht, glaube ich, sogar drin geschrieben, dass nicht nur postalisch das passieren soll, sondern auch per E-Mail. Und da muss die Deutsche Bahn das nämlich per E-Mail annehmen. Und das finde ich halt so lustig, weil klar, für das EU-Formular können sie es per E-Mail machen, wo es nicht per Druckbuchstaben eingetragen werden muss, aber für deren eigenes Formular geht es nicht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte eine App schreiben, die das vereinfacht und bleibt gespannt. Ich werde es auf jeden Fall im Podcast erwähnen, wenn ich diese App gemacht habe. Und dann bitte benutzt sie alle und fuck die Deutsche Bahn noch mehr ab. Ich will, dass diese Verspätungen mehr Folgen haben für die Deutsche Bahn. Weil ich finde, es geht mir auch nicht ums Geld. Ne? Also die 5 Euro, die ich da vielleicht rauskriege, klar, das summiert sich vielleicht auch. Aber es geht mir darum, dass das einfach nicht geht und man da auch seine Rechte irgendwie vertreten muss.
Und vor allem, dass dann halt irgendwann eine Statistik bei der Bahn auftaucht, dass so und so viele Reklamationen reingekommen sind, das ist, glaube ich, schon notwendig.
Ja, finde ich auch. Und ja, weil, nenn mir mal irgendjemand, der dieses Kackformular da ausfüllt und dann das da hinschickt.
Ich habe es tatsächlich einmal gemacht, als ein ICE ausgefallen ist, also so 120 Euro Fahrticket, das will man dann schon sein Geld zurück, hat auch ewig gedauert.
Ja.
Ganz, ganz, ganz trauriges Thema. Ich glaube, ich habe sogar hier davon gerantet.
Ja, das kann sein.
Das.
Aber das Geile ist, ich glaube, in dem Formular stand sogar, dass die innerhalb von 30 Tagen das zurückerstatten müssen.
Ja, aber das hat bei mir nicht geklappt.
Ja, ja, aber du hast wahrscheinlich das Deutsche Bahn-Formular.
Ja, genommen. Natürlich.
Aber im EU-Formular steht
das
nicht.
Ich weiß, ich habe gerade auch nochmal recherchiert, es gibt tatsächlich ein EU-Gesetz, welches das einfordert. Und zwar ist es, dass die EU-Verordnung von 2021/782.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, das ist schon ziemlich geil, weil da kann die Deutsche Bahn, und ich finde das so lustig, dass das mit ihrem eigenen Formular geht es nicht per E-Mail, aber für das EU-Formular geht es natürlich, weil klar, logisch.
Muss man
und
machen.
Auf deren Seite steht nämlich auch, es ist nicht empfohlen, das EU-Formular zu nutzen, sondern eine der anderen empfohlenen Wege, wie man das zurückerstatten kann. Ja, es ist einfach geil.
Weißt du, was nicht geil war?
Was war nicht geil?
Dass ich in Berlin fast vergast wurde.
Wie soll... das hast du mir schon erzählt. Stimmt. Ja. Also tatsächlich mit das...
einem Reizgas.
Da, wo wir quasi das Loch auch haben.
Ja.
Ne? In der Schicht von...
Ach, das meinst du? Das, ja, genau. Das Ozonloch. Aber eins nach dem anderen.
Ja.
Ich war in Berlin in einem Hotel. Es ist tatsächlich eines der Top 3 Hotels in Berlin mit entsprechenden 5 Sternen.
Ich denke da immer an, wir sind hier im Ritz-Carlton und können nicht einchecken, weil Saft verschüttet wurde.
Also das Ritz war es nicht, es bleibt noch das Adlon und das Mandala, sucht euch aus, welches es war.
Ja.
Und ich hatte da ein Hotelzimmer, weil ich das Wochenende in Berlin verbringen wollte. Und dann komme ich da in das Zimmer rein, und schönes Zimmer. Es roch sehr frisch.
Mhm,
und in der Mitte des Zimmers stand ein brummendes Gerät, ähnlich einer Nebelmaschine.
Mhm, aber es war keine Nebelmaschine.
Ja. Mir ist gedacht, ja,
das wäre geil gewesen.
Genau, wäre so eine Show-Nebelmaschine gewesen. So, wird schon sein Sinn haben, hat irgendwie Service-Reinigungskraft. Ich war viel zu spät, war noch auf einer Party und bin dann dahin und alles und total Nacht und ins Bett und gut ist und dann das Ding ausgemacht und dann so, Moment, hier riecht's echt ein bisschen komisch. Googelst du mal, was dieses Gerät ist.
Mhm.
Und dieses Gerät hatte eine Typennummer und das Internet meinte dann, das sei ein Ozongenerator. Und es sind mir dann gleich Warnungen ins Gesicht geflogen, nicht länger als eine Stunde anhaben. Das Ding läuft schon eine Stunde und ich bin drin im Zimmer. Das
Geil.
Wird wahrscheinlich schon den ganzen Tag gelaufen sein. unbedingt lüften, denn es generiert Ozon und das ist ein schweres Reizgas und es macht gesundheitliches Bla und Blub. Und dann, okay, Mist, ja, damn it. Dann Fenster aufgerissen, Rezeption angerufen und dann, ja, hier steht nur ein Ozongerät und dann, ja, das haben die vergessen, wahrscheinlich mitzunehmen. Dann, ja, aber es war an. Peinliche Stille so. Ich habe schon die Panik auf der Gegenseite.
Und das Fenster war zu.
Genau, und das Fenster war zu. Die Panik auf der Gegenseite gespürt und dann so völlig staubtrocken. Sie kriegen ein neues Zimmer.
Und ein besseres Zimmer.
Genau, und dann habe ich tatsächlich die Director's Suite bekommen. Das war eine Suite, die ist größer als meine Wohnung. Ich hatte ein Ankleidezimmer, Lukas.
Geil.
Ein Zimmer, wo man sich ankleidet.
Nice. Hast du es genutzt?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Also, ich habe mich sehr...
Aber gibt's auch ein Auskleidezimmer?
Ich muss gestehen, ich habe mich im Ankleidezimmer auch ausgekleidet.
Scheiße.
Ja.
Was machen wir jetzt?
Ja.
Sehr gut. Ja, cool, aber dann hast du ja, und hast du gesundheitliche Schäden davon getragen?
Nee, ich glaube nicht. Also okay. Ich habe dann nochmal in mich gehört, ob ich jetzt irgendwie ersticke oder so.
Und dein Körper hat dir gesagt, nein.
Nee, ich habe dann die Nacht geschlafen wie ein Stein und es war sehr schön in der Director's Suite. Also wenn ihr eine resistente Lunge habt, dann empfehle ich euch ein Zimmer-Upgrade über.
Denkst du, wenn du jetzt mehr Stunden es noch angehabt hättest, hättest du mehr... Eine zweite Suite gekriegt.
Also ich habe noch einen Obstkorb gekriegt.
Okay, okay. Ja.
Und eine Spa-Behandlung.
Na okay, das ist schon also ganz gut.
Das ist eigentlich schon ganz okay.
Ja. Du hättest natürlich auch den
Anwaltsmove machen können.
Richtig, du hättest natürlich auch sagen können, ja, da werden sie jetzt halt von meinem Anwalt hören. Oder halt sagen, ja, ich hab Long-Covid oder so.
Ja, die Bild-Zeitung informieren hier, ja, irgendwie so, genau. Sowas, ja.
Ach, mir fällt es auch gerade, ich habe ja einen guten Freund.
Bei Axel Springer ist er gleich um die Ecke. Mensch, da können die ja gleich kommen und Bilder machen von dieser Ozonmaschine.
Oh, ja, sehr gut. Aber das hast du natürlich nicht gemacht.
Das habe ich nicht gemacht. Mir tat der Rezeptionist auch ein bisschen leid. Das war halt irgendwie so ein paar 20-Jähriger, der dann die Rezeption schmeißen musste in der Nacht.
Ja.
Ja, also war ganz nett. War lustig. Berlin war generell lustig.
Cool.
Und die Suite war toll.
Was auch toll war, war das AWS-Meetup.
In Minga?
In Minga, also das User Group Meetup München. Das ist immer eigentlich geil. Also wenn ihr aus der Region München kommt und euch irgendwas mit AWS macht oder euch interessiert für AWS, das kann ich eigentlich immer empfehlen. Das ist sehr, sehr cool. Gibt immer neue Firmen, die das auch hosten. Diesmal war es bei... Slalom, das fand ich auch richtig krass, direkt in der Innenstadt eigentlich gefühlt, also in der Münchner Altstadt einfach, in so einem Gebäude und ja, war ganz cool, es gab auch leckeres Essen, mal ein bisschen was Ausgefalleneres, aber, also es gab so Sandwiches am Anfang, dann gab es eine Pause, da gab es dann Pizza, aber es gab viel zu wenig.
Das ist schlecht.
Das ist tatsächlich sehr schlecht.
Qualitätsmerkmal von einem guten Meetup ist halt einfach Essen.
Ja, tatsächlich. Aber man muss natürlich auch, es ist schon unglaublich schwierig zu planen. Du weißt nicht, wie viele absagen. Du weißt nicht, wie viele dann tatsächlich auch noch was essen oder wie viele vegetarisch wollen, wie viele irgendwie das wollen. Keine Ahnung was. Und dann willst du natürlich auch nicht zu viel bestellen, weil sonst musst du alles wegschmeißen. Das ist auch scheiße.
Ja, das
oder
ist richtig.
Die Mitarbeiter kriegen es dann am nächsten Tag oder so. Das ist dann eigentlich auch immer ganz okay. Also so macht es zumindest MyPuster, also da, wo ich arbeite. Und dieses Mal ging's um AI natürlich, weil gibt's noch ein anderes Thema? Ich glaube nicht.
Nee, also das bleibt jetzt auch.
Und mir geht's auch ein bisschen auf den Sack, aber es war tatsächlich ganz interessant. Und da will ich auch nochmal mit dir kurz in die Debatte gehen. Es ging um einen Kunden, der hätte gerne ChatGPT, aber hat 50.000 potenzielle Nutzer, also das ist quasi für die eigene
Belegschaft.
Genau.
Ja.
Und 50.000 Lizenzen a 20 Euro sind relativ teuer. Deswegen haben die dann gesagt, ey, wir würden da gerne eine andere Lösung für finden. Und die haben dann gesagt, ey, okay, wir setzen euch LibreChat auf. Jetzt ist natürlich, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon hier mal erwähnt hatte, aber das ist tatsächlich das Chat-Interface, was ich auch nutze privat, was ich self-hoste, um mehrere Models auszuprobieren, aber um eine geshared History zu haben von allem Möglichen. Das ist halt tatsächlich ganz geil, weil du kannst halt jede API anbinden, du kannst auch Open Router anbinden, hast dann jeden möglichen Anbieter und kannst halt alles ausprobieren, hast aber trotzdem noch die Conversation History bei dir und nicht nur beim Provider. Weil was mich immer angekotzt hat, war, okay, ich probiere jetzt Anthropic aus, okay, ich probiere jetzt Google aus, okay, ich probiere jetzt ChatGPT aus und habe ich 10.000 verschiedene Konversationen in verschiedenen Webseiten und das war einfach nervig, deswegen habe ich mir das aufgesetzt und die haben das halt auch für den Kunden aufgesetzt auf AWS-Infrastruktur. Und das hat echt gut geklappt eigentlich, bis auf, dass der Speaker, also ich möchte generell sagen, das war schon ein sehr interessanter Talk und ich fand, es war auch ein cooles Projekt, was sie da aufgesetzt haben, jedoch fand ich die Art, wie mit dem Projekt dann doch umgegangen wurde, ein bisschen fragwürdig. Das Ding ist, dieses LibreChat ist halt komplett Open Source, ich weiß sogar gar nicht, welche License, der Markus guckt das kurz nach und wird halt von einem Typen maintained und kriegt halt immer ein PRs von anderen Leuten, aber mainly halt von einem Typen maintained. Und dann wurde halt drüber geredet, okay, Open Source has its risks. Dann war als erstes, was ist die Risk? Unclean Code. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, okay, klar, ja, ja. Und da habe ich mich echt so gefragt, also ich weiß ja nicht, was bei denen in der Firma für Code geschrieben wird, aber ich kenne auch genügend proprietären Code, der auch unclean ist. Also
natürlich und also ich alleine schon dieser Use Case, klar, es macht natürlich Sinn, mit Open Source sowas zu hosten
ja.
Und dann damit Geld zu sparen.
Ja. Ja.
Aber vielleicht kann man auch ein bisschen was zurückgeben.
Da komme ich gleich noch drauf, weil das war auch genau mein Gedanke. Ich fand es nämlich auch so geil, weil er auch gesagt hat, er ist direkt mit reingestiegen, ja, sie haben jetzt erfolgreich 50.000 Nutzer für dieses Ding, was von einem Typen entwickelt ist, was auf einer Feature Parity ist, natürlich klar, da ist jetzt nicht die AI-Models sind da nicht mit dabei, sondern du musst natürlich welche konsumieren.
Da muss man selber hosten dann auch.
Genau, selber hosten oder du konsumierst halt dann irgendwie über API was anderes oder so. Aber das Ding hat Feature Parity mit fucking ChatGPT, die Milliarden an US-Dollar in den Arsch geschoben bekommen. Und das ist einfach ein Open-Source-Projekt, was ein Typ maintaint. Das ist ja absolut krank. Und dann ging es weiter. Dann meinte er, Bugs. Ja? Open Source has its risks because of bugs. Und dann dachte ich mir echt so, hä? Worüber redest du? Jeder schreibt fucking Bugs. Es gibt keine Software, die bug-free ist. Also, was sind das für Argumente? Was, Open Source has its risks? Ja, Digga, jeder Code hat fucking Bugs. Also, wirklich, da haben sich dann auch mehrere gemeldet und meinten so, ja, aber hä? Du kriegst das Ding ja auch for free, so, also das, du hast das Ding ja nicht mal entwickeln müssen. Und dann beschwerst du dich darüber, dass es im OAuth Flow irgendwie einen Bug gab, weil die wollten nicht, dass man eigene User von LibreChat benutzen kann, sondern nur von deren Azure. Und dann dachte ich mir auch so, Digga, das ist ein Requirement. Halt. Ja, eben. Das ist ein Requirement nur von euch, was ihr jetzt da drauf macht und ihr sagt, das ist ein Bug für euch und dann musstet ihr nochmal eine Lambda davor schalten, die dann den Token nochmal verifiziert.
Buhu. Hat er dafür Mitleid bekommen, ganz viel wahrscheinlich.
Ja, ja, wirklich. Da habe ich mir echt gedacht, buhu. Oh, die Firma, die so viel Geld damit spart, muss dann auch nochmal eine Lambda davor schalten. Och, Manno. Und dann der nächste Punkt, der Lifecycle. Jetzt haben die dann schon den PR gestellt, um dieses Problem auch in der Software zu fixen. Aber der eine Typ hat das nicht schnell genug released, dass das für deren Deadline passt.
Oh nein.
Also, what the fuck einfach nur. Oder, also, das ist doch Peak of Entitlement, oder nicht?
Ja, tatsächlich.
Oder bin ich da komplett fernab von jeder Realität? Also,
nein, also das ist unglaublich typisch und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum, weißt du, stell dir mal vor, du bist jetzt dieser Open-Source-Anbieter und du kriegst jetzt halt der Venture-Kapitalist, der klopft jetzt an deiner Türe und sagt, ja, hey, hier sind die 20 Mios,
ja,
gönn dir mal. Und das ist übrigens der Idiot, der deine Software nutzt.
Ja.
Natürlich ist es dann eine einfache Gleiche.
Ja, und dann bin ich halt auch so, ich habe dann nachdem dann die Fragen offen waren, habe ich dann auch gefragt, so, okay, also ihr habt jetzt übrigens in 2 Monaten dieses Projekt auf die Beine gestellt, alles bei AWS gehostet, hier irgendwie self-hosted, auch noch mit Azure, OpenAI, dann irgendwie ein Modell aufgesetzt und hier und da mit LibreChat. Er hat sich übrigens auch noch über die Architektur beschwert, dass die ja Miley Search benutzen und das skaliert halt gar nicht und ist voll kacke für die und da mussten die drumrum arbeiten mit EFS, weil dann alle Pods quasi auf einen Storage zugreifen mussten, weil das bei Miley Search nicht anders geht und so. Und da dachte ich mir auch so, Alter, das ist ein Open-Source-Projekt. Natürlich hat er das nicht entwickelt, um das für eine Large-Scale-Company aufzusetzen. Was erwartest du? Und dann habe ich halt gefragt, okay, ihr habt das in 2 Monaten auf die Beine gestellt, ihr habt 50.000 Nutzer, erfolgreiches Projekt, habt dafür abgecashed, dass ihr das aufgesetzt habt. Habt ihr den dann irgendwie supported? Financially? Und dann meinte, ja, also wir haben halt 5 Leute, die jetzt halt auch contributen in das Projekt. Und dann meinte ich, ja, und halt irgendeinen Financial Support? Und meinte er, ja, also nicht, dass er jetzt weiß. Und dann dachte ich mir echt so, wie kommt man auf die Idee, sowas aufzusetzen, das in einen Talk reinzupacken, sich über das Projekt zu beschweren, zu sagen, ja, hier, das sind die Probleme. Er hat schon immer gesagt, ja, this is one guy, I can't really blame him for this. Sich dann aber trotzdem über das Projekt zu beschweren und dann zu sagen, ja, also Geld haben wir dem jetzt eigentlich nicht gegeben. Und er hat nämlich auch gesagt, wie viel Geld die jetzt tatsächlich dafür zahlen. Und es waren im Monat Kosten irgendwie 25.000. Compared zu 50.000 Nutzer mal 20 Euro.
Dann gib dem doch einfach ein Taui pro Monat.
Ja, das habe ich mir auch gesagt. Gib dem 1.000. Das ist ein Peanut für dich. Das juckt dich nicht mal im kleinen Zeh, dieses Geld dafür aufzuopfern. Und hast den Typen, der dir da ein geiles Projekt auf ein Silbertablett serviert, einfach unterstützt. Aber nein, natürlich nicht. Und deswegen funktioniert Open Source nicht.
Ja. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das sind so die Stories, die man auch sehen muss. Immer dann, wenn wir uns beschweren, dass irgendeine Software-Company kippt und jetzt dann doch ein Paid-Tier anbieten muss oder die Lizenz ändern muss, dann sind genau solche Stories der Grund, warum das der Fall ist.
Ja. Sorry für den langen Rant, aber wollte ich einfach mal erwähnt haben.
LibreChat ist MIT. Also tatsächlich
die offenste Lizenz überhaupt. Und ich sag's euch auch, das Ding ist richtig, richtig geil. Also probiert's gerne aus, supportet den Typen. Wenn ihr eine Company habt, spendet dem bitte Geld.
Ja, oder halt tatsächlich auch Arbeitskraft, die in die Community einzahlt. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich mache ja auch ein bisschen mit bei Quarkus und Cogito. Da einfach Leute, die auch die Chores machen, die nicht nur die Features irgendwie entwickeln, sondern die auch mal durchfegen. Das ist genauso appreciated. Ich muss dir was gestehen, Lukas, du hast schon gesehen. Ich sehe dich hier mit einer Nix-Kette.
Stimmt, die habe ich heute sogar an.
Ja. Aber ja,
du bist leider
Nix mit Nix.
Zu den Plebs übergewandert.
Ich bin zu den Clicky Bunties rüber.
Zu den Noobs. Weißt du, ich weiß noch, wie Markus immer von seinen Gento-Zeichen Zeiten geschwärmt hat. Und
Lukas,
erfahren er ist. Und er ist so ein Linux-Profi einfach.
Weißt du, was der große Unterschied ist zwischen dem Markus, der jetzt bald 41 wird, und dem Markus, der 23 war?
Verweichlich ist er.
Die Zeit. Ich habe einfach keine Zeit mehr für diesen Scheiß.
Ja.
ich habe keine Zeit mehr für den Scheiß. Ich habe jetzt Ubuntu, also Vanilla Ubuntu und dann OmaCrypt drauf. Das sage ich gleich, was es ist. Und ich habe das halt installiert, als ich auf meinen ISTA-Nebenkostenableser gewartet habe.
Ja.
Eine halbe Stunde lang. Es hat funktioniert und es war eine halbe Stunde eingerichtet und es tut, was es soll und es soll, was es tut. Und ich kann jetzt damit arbeiten.
Das kannst du aber mit nichts
so essen. Weiß, ich fühle mich jetzt ein bisschen wohler, weil ich
jetzt ist gar nicht
mein Kompetenzlevel ist nicht so krass.
Aber ich möchte nur sagen, das hast du auch mit nichts so essen und es ist auch nicht, solange du dich nicht richtig krass versteifst, darauf alles mit nixOS zu machen, ist nixOS
genau, und das
genauso
war halt
wie
immer,
andere
das,
Linux-Distributionen.
Ich weiß, das war halt immer so mein Hinterkopf. Mensch, ich müsste das jetzt eigentlich richtig machen, aber gut, long story short, ich habe jetzt Ubuntu und darauf läuft ein Skript oder ein, ja, ich kann sagen, ein opinionated Skript. Ich glaube, es ist sogar von dem CTO oder von dem Tech Lead von 37 Signals. Das ist die Firma hinter meinem E-Mail-Client, hey. Und ich glaube, die machen noch mal irgendwas.
Ja, irgendwie noch was machen die. Ja.
Name vergessen. Long story short, der hat halt auch gesagt, hey, für seine Entwickler braucht er irgendwie so eine Arbeitsmaschine, scheiß auf Open Source, Hauptsache irgendwie die wichtigsten Dinge sind drauf. Und da gibt es jetzt sowohl für Arch Linux als auch für Ubuntu so ein Bash-Script, das man ausführt. Das läuft dann irgendwie eine Stunde durch und das konfiguriert und installiert, also installiert und vor allem konfiguriert dann so die wichtigsten Dinge. Da ist dann drauf NeoVim mit LazyVim. Da ist dann drauf ein Selege, das übrigens komplett kaputt konfiguriert war. Also das habe ich dann erstmal.
Ach ja, out of the box funktioniert.
Ja, out of the box nicht funktioniert, weil ich halt schon jetzt ein bisschen Selege-Erfahrung habe und die dann auch weiter nutzen wollte. Ich musste da jetzt nicht irgendwie die Stützräder anhaben. Und just works. Also ich bin top zufrieden. Ich code da jetzt drauf, es läuft, es macht Dinge. Das also, ist so wie ich arbeiten möchte.
Mein nixOS-Laptop läuft auch.
Ja, ist okay, verstehe ich, aber ich fühle mich damit halt auch wohl.
Das ist eine Niederlage, ja?
Na, das ist ein Gewinn.
Das ist eine Niederlage.
Ein Gewinn an Produktivität.
Musst du dir auch eingestehen.
Ein Gewinn an Produktivität.
Ja, weiß ich nicht. Ist eine Niederlage, hätte ich gesagt. Was sagt ihr? Schreibt uns gerne irgendwie Kommentare oder so. Was war das Letzte, was ich hatte? Ach ja, ich habe ein neues Handy.
Das hast du in der fucking Hand.
Stimmt. Ups. Ja, ich weiß, Leute. Ich bin selbst von mir enttäuscht. Und ihr seid von mir enttäuscht. Ich habe das Motorola nicht so lange, wie ich es eigentlich haben wollte.
Warum denn?
Es gab doch zu viele Probleme, leider. Der Fingerprint-Sensor hat teilweise nicht gut funktioniert und das hat mich so sehr abgefuckt, weil ich ja genau deswegen den Fingerprint-Sensor haben wollte. Ich wollte ja genau, weil Face-ID nicht immer funktioniert hat, wollte ich den Fingerprint-Sensor.
Jetzt hattest du einen Fingerprint-Sensor und der funktioniert
richtig dann nicht immer. Und das war halt ultra scheiße. Und zum anderen hat manchmal, ja, ich kann es jetzt auch nicht komplett aus dem Kopf runterschreiben, aber manchmal haben gewisse Sachen einfach nicht richtig funktioniert. Irgendwie gab es dann Fehler bei manchen Apps oder mancher Kompatibilität, dann war es wieder langsam, dann konnte ich irgendwie nicht mehr meine Systemelemente benutzen. Das kann auch sein, dass es an der Custom ROM lag, die ich hatte, natürlich, aber es hat einfach nicht sonderlich gut funktioniert und ich habe mich jetzt mal umgeschaut, ob es nicht doch eine Alternative gibt. Und mein initiales Ziel mit der Handysuche war ja, ein langlebiges Handy zu finden. Ja? Also ein Handy, was ich potenziell 6 Jahre lang nutzen kann.
Okay.
Oder länger, potenziell. Und 6 Jahre sind wirklich eine lange Zeit, das muss man natürlich sagen.
Technisches Device, das ist eine lange Zeit, ja.
Auf jeden Fall. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich bin ja quasi fündig geworden. Ich will natürlich eine Custom ROM benutzen, weil fuck Google und fuck Tracking und ich will nicht auf komplette Google Services angewiesen sein und da wird alles getrackt bei mir, jede Location, jedes Furzelchen, alles mögliche, das will ich einfach nicht. Da bin ich auch, ja, manche würden das paranoid nennen, aber es ist auch einfach so, also Google macht das ja und macht das ja mit unserem Wissen auch und deswegen würde ich gerne eine Custom ROM haben. Jetzt ist die beste Custom ROM, wie wir ja laut der, welche Polizei war das? Libanesisch? Keine Ahnung.
glaube, es war sogar die barcelonesische Polizei.
Ja, irgendwie sowas. Wissen ist ein Pixel, ein sehr guter Contender für bestes Handy für Custom-ROMs. Was ich aber natürlich maximal kacke finde, weil ich kaufe mir ja ein Google-Device, um von Google wegzukommen. Und das ist halt, finde ich einfach kacke, auch wenn ich mir ein benutztes oder einen Used holen kann auf Kleinanzeigen, keine Ahnung was, finde ich trotzdem kacke, weil es ist ja dann, du supportest es ja trotzdem noch indirekt. Und deswegen habe ich dann geguckt, was gibt es noch für Optionen, und da gibt es einen großen Contender eigentlich fast nur, und das ist Fairphone. Vor allem cool ist da, das ist ein EU-Unternehmen, ja, das heißt, ich unterstütze auch nochmal hier Buy from Europe oder Buy from EU, und die supporten tatsächlich auch direkt eine Firma, die eine eigene Custom-ROM macht, nämlich Murena heißen die. Und die machen iOS, was auch so eine Anlehnung an iOS ist tatsächlich. Und das sieht tatsächlich im Default-Interface auch mega aus wie iOS. Und das habe ich mir jetzt gekauft und ich bin bisher sehr zufrieden. Hat einen Fingerprint-Sensor an der Seite. Ich habe leider keinen Headphone-Jack mehr, was ich sehr schade finde, weil ich ja meine IEMs habe, die ich auch gerne mal nutze. Es hat aber einen SD-Karten-Slot, was die Pixels nicht haben, finde ich auch geil, Extendable Storage und mega easy. Ich hatte viele Daten von meinem alten Handy auf der SD-Karte einfach rüber ins andere Handy geplagt, fertig. Und das funktioniert einfach unglaublich, oder?
Welches Feedback kriegst du zur Sprachqualität? Weil ich habe auch einen Kumpel mit dem Telefon und es ist ganz schlimm.
Ach so, beim Telefonieren war bisher eigentlich okay.
War okay.
Ja.
Also das ist schon der Running Gag geworden. Das ist einfach.
Aber welches Fairphone hat er?
Ja, ein älteres tatsächlich.
Ja, okay. Ja, ja, ich habe jetzt das Fairphone 6, muss man auch noch dazu sagen. Ist jetzt das neueste. Und warum ich jetzt auch für Langlebigkeit beim Fairphone bin, ist, dass man den Akku einfach tauschen
den kann. Man nicht nur den Akku, du kannst halt.
Du kannst halt fast alles, also du kannst alles mega easy auseinanderbauen und austauschen. Die verkaufen auch in ihrem Store alle Ersatzteile für das Handy. Und vor allem den Akku tauschen ist halt ultra einfach. Du hast hinten zwei Schrauben, auch bold choice. Ne? Hat natürlich fast kein Handy irgendwo Schrauben sichtbar, aber finde ich mega geil. Kann ich einfach aufschrauben, die Backplate zurückziehen, dann schraube ich die Batterie raus, mache die neue rein und Batterie ausgetauscht. Und alleine, dass ich das selber machen kann, ist halt schon so ein Win, weil, ja, ich meine, klar, mittlerweile kann man auch jedes iPhone irgendwo hingeben und die tauschen dir den Akku, aber dann habe ich das Handy nicht für eine gewisse Zeit, dann bin ich angewiesen auf irgendeinen Typen, potenziell macht er dann, ist da irgendwas, geht irgendwas kaputt, keine Ahnung. Und hier kann ich das einfach selber aufschrauben, mach das rein und bin 100% confident, dass es einfach funktioniert.
Ist der Preis auf der Webseite noch aktuell? 599 ist voll ja, fein.
600. Also ja, man muss dazu sagen, du zahlst auch ein bisschen Premium dafür, dass es halt, ja, es heißt Fairphone und sie versuchen maximal, war das die Tür?
Nee, das war mein Mikrofonständer.
Oh, okay, krass, das hört sich so heftig an. Ich dachte wirklich gerade, die Tür ist da. Also die ist immer da, aber ja, egal. Die versuchen halt die Rare Earth Metals in fairer Weise ranzubekommen. Nicht so wie jetzt die meisten anderen Anbieter, die das halt einfach aus Dritte Weltländern importieren, wo die Leute zu einem Hungerlohn arbeiten. Die haben natürlich trotzdem auch noch in gewisser Weise irgendwelche Sachen, die nicht zu 100% fair sind, weil sie das auch einfach nicht kontrollieren können. Aber da wird halt ein Wert drauf gelegt. Und das finde ich auch, ist nobel und das will ich auch supporten, weil, ja, ist halt einfach fair und moralisch gut. Und ja, es hat die Specs von einem Midrange-Phone und man zahlt schon ein bisschen mehr drauf als jetzt ein normales Midrange-Phone von zum Beispiel CMF oder von Nothing oder so. Aber ich find's solide, ich find's good enough und ja, ich bin bisher sehr zufrieden und werde darüber weiter berichten. Und ich habe jetzt natürlich auch die Custom-ROM mit iOS drauf und bin ich auch sehr zufrieden mit.
Ja, nice, ich bin gespannt. Also vor allem vielleicht machen wir tatsächlich mal einen Anruf, weil dann kann ich aussprechen,
ja,
vielleicht, dass gewisse Leute upgraden.
Ja.
Ich würde sagen, wir fangen mit den News an.
Ja, nach 40 Minuten. Das wird eine Folge mit extra Länge.
Ja, das ist okay. Wir haben ja auch schon lange nichts mehr.
Das stimmt. Ich wurde auch schon gefragt, hier wieder Shoutout, Emilia, wann die neue Folge kommt. Und jetzt ist sie da. Also wenn du das hörst, ist sie auf jeden Fall schon da.
Eine Tautologie.
Ist das eine logische Reihenfolge oder was war
das? Das ist eine Aussage, die immer wahr ist. Ah. Als wenn du in der Folge sagst, dass die Folge da ist, ist.
Ich bin cool, das ist auch eine Tautologie. Hm?
Nicht cool ist. Dovi hat was eingestampft.
Oh nein. Ist es diese Handy-App?
Nee, ja und nein. Okay. Also es ist Premiere Rush, das habe ich tatsächlich sehr gern verwendet, weil es halt eine gute Alternative, wie heißt dieses Apple-Ding, iMovie?
Ja, das kann sein, habe ich noch nie
genutzt. Also so schnell irgendwie so was weiß ich, 10, 20 Clips reinziehen, dann machen Film draus, bisschen Video, Hintergrundmusik dazu, Voice-Over, whatever. Ja, haben sie eingestellt.
Ja.
Aber die Argumentation ist, sie packen das jetzt alles ins große Premiere.
Ja.
Was allerdings ein bisschen den Ursprung defeatet, weil das war ja gedacht.
Dass es ein kleines Subset
kleines
ist.
Kleines Ding ist, ja, und ich war erst mal Premiere gestartet, das ist halt.
Ja, ja, ja. Ich kenne das Full-Ding und ich glaube, ich kenne auch das Rush. Ich glaube, das hatte ich auch installiert.
Ja, und das hat echt Spaß gemacht damit.
Ja, das war echt
kleine
cool.
Videos zu machen.
Ich glaube, damit hatte ich meine, jetzt hier. Ich hatte mal Dance-Covers auf Instagram hochgeladen.
Stimmt.
Damit habe ich meine Videos, glaube ich, sogar gemacht auf dem Handy.
Ja, jetzt nicht mehr.
Richtig, weil ich keine Dance-Covers mehr. Ach so. Und wird aber ersetzt durch das volle.
Aber da wird es auch eine iPad- und eine iPhone-App für geben.
Richtig.
Aber sie wollen die Leute halt, also ich habe sie mir jetzt auch schon mal angeschaut, zumindest mal in Screenshots, das ist halt Pro. Also ja, das hast du auf deinem iPhone Pro, da nimmst du dann irgendwie in gescheiter Resolution auf. Da ist wenig irgendwie so Consumer, Instagram, Reel-Gedaddel.
Ja, ja, ja.
Ja, also schade drum, ich fand's ganz nett, aber wahrscheinlich hat sich's nicht gelohnt.
Ja, was sich bisher anscheinend ja nicht so viel gelohnt hat, war Instagram auf dem iPad.
Aber jetzt gibt's das aber und das ist.
Jetzt haben sie es doch gemacht.
Ja, tatsächlich. Also man konnte es.
Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, nach dem Taschenrechner, da muss es auch Instagram geben.
Ich bin mir immer, also ich glaube tatsächlich, dass jemand bei Facebook einfach gesagt hat, das iPad ist eine Plattform, das nutzen zu wenig Leute.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das Reasoning dahinter war. Aber, also die ursprüngliche Argumentation war ja, dass die Bilder auf einem großen Bildschirm nicht gut aussehen. Aber das ist ja Quatsch. Ich meine, Instagram gibt's für den Desktop schon seit vielen Jahren.
Ja, ja, richtig. Und alleine, du kannst ja auch auf die Website
ja,
gehen.
Ja, also
ne?
Genau, das ist Quatsch. Also gibt's jetzt und ich habe es auch schon installiert. Es macht echt nicht gut den Platz. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr viel White Space.
Ja.
Aber man kann jetzt halt auch zumindest mal seine Instagram-Messages auch auf dem iPad replizieren.
Ja, cool. Was man...
Wir schreiben ja unsere Messages nicht auf Instagram,
sondern auf
Signal, wenn wir uns jetzt im Podcast verabreden. Und ich fand es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, wie jetzt Signal anfängt zu monetarisieren. Und zwar nicht so, dass der ganze Dienst kostenpflichtig ist, sondern dass du gewisse Premium-Features für einen monatlichen Beitrag dir shoppen kannst.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Und aber auch, man muss auch sagen, verständlich. Also verständliche Features,
weil
die Features sind Encrypted Media und Media Backup. Und das sind halt Sachen, die potenziell sehr teuer werden können. Und dass man dafür Geld verlangt, kann ich auch voll verstehen. Also verstehe ich.
Ja, verstehe ich auch. Finde ich gut. Also weißt du, ich bin sogar echt am Überlegen, obwohl ich beides nicht brauche. Also ich schicke jetzt nicht große Medien über Signal. Und ich brauche auch kein Backup von den nicht vorhandenen Medien. Deshalb, ja, brauche ich es nicht, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem abschließen, einfach um Signal als Projekt zu unterstützen.
Ja, ich finde es halt immer, also Signal wäre, glaube ich, perfekt, wenn es in der EU wäre und nicht in der US.
Ja, aber ich sag mal so, in der EU gäbe es das Venture-Kapital nicht, um das Projekt in dieser Form zu halten.
Aber naja, was will man machen?
Ein weiteres Produkt einstampfen.
Dropbox Paper App? Was ist denn das?
Dropbox hat mal angefangen, Enterprise zu werden und hat so eine Art Google Doc-Alternative gemacht.
Was ist denn das für eine Schnapsidee?
Ey, wir hatten das im Podcast angekündigt, jetzt kündigen wir es wieder ab.
Das haben wir im Podcast. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So irrelevant ist das.
Den Pivot von Dropbox weg von diesem Anbieter von Speicherplatz hin zu einem Anbieter von Synchronisations-Kollaborationssoftware in einem größeren Team und Office-Kontext. Ich glaube, wir fanden es damals schon scheiße. Ich sage jetzt einfach mal, wir fanden es damals
schon. Ja, ich glaube schon. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich, also insgesamt auch Dropbox für irgendwas serious, also irgendwas.
Ja, die haben auch die Knall nicht gehört. Also die haben diese Skalierung, die waren halt irgendwann am Ende. Sie haben den Markt kapitalisiert von Leuten, die bereit sind, für irgendwie 10 Gigabyte Online-Speicher so und so viel zu bezahlen und that's it.
Ja, aber also, sorry, für wen wäre Dropbox, wenn ich an einen Otto-Normalverbraucher denke,
der teilt hat seine Fotos mit der Familie damit und fertig.
Ja, aber nee, der hat iCloud oder der hat Google.
Das gab es damals ja noch
nicht. Ja, richtig, aber
Dropbox
jetzt,
war
weißt du,
ja der Early Mover und die haben es da angeboten. Und
genau, am Anfang hatte ich auch, deswegen habe ich auch einen Dropbox-Account.
Ich habe auch noch einen und da sind auch noch irgendwie random, was weiß ich, Noten, die ich mit meiner Band share und so. Also
ich krieg tatsächlich jedes Mal, wenn ich meinen PC starte, sagt mir Dropbox, ey, du bist voll über dem
Kontingent. Genau, dann schließe ich das Ding und ich brauche es nie wieder.
Ich schließe es auch immer einfach. Weil ich zu faul bin, da mein Account mal zu schließen, aber buhu, also wer das benutzt hat, ist, glaube ich, selber schuld, diese Paper-App.
Ja, und ich habe gerade eben jetzt die Next News reingepastet.
Das habe ich gerade eben vor zwei Stunden habe ich das gekriegt in der Spotify-App.
Nein.
Also nicht, dass ich das jetzt schon habe. Als ich nach Hause gegangen bin von der Arbeit, habe ich meine Spotify-App geöffnet und dann stand da, lossless streaming is coming to Spotify. Und ich dachte, was? No
Hell
way.
Freeze is over.
Vor allem für Premium, also für das, was du ja jetzt schon hast.
Was ich jetzt schon habe, ich muss nicht mal dafür mehr bezahlen.
Es ist wirklich Hell Freeze is over, dass du sagst, Spotify bietet dir mehr Feature für das, was du schon zahlst.
Also ich finde es krass. Warum? Weil Spotify dafür bekannt war, unglaublich mit Traffic zu geizen. Also sie haben erstens immer die Caches auf den Devices mega krass hochgezogen.
Naja, Alter, wie alleine auch auf meinem Desktop.
Auf deinem Desktop.
Gigabyteweise.
10 Gigabyte irgendwie alten Gammel, den du nie wieder anhören möchtest. Und auch auf dem iPhone sind sie gierig wie noch nöcher. Also es ist ihnen die größte App auf dem Rechner und im Auto genauso schlimm. Und sie haben einfach eine scheiß Bitrate ausgeliefert.
Ja, richtig.
Und jetzt waren sie tatsächlich 44,1 Kilobit mit 24 Bit Tiefe, Kilohertz mit 24 Bit Tiefe, was tatsächlich, lass mich überlegen, das müsste sogar, also es ist dieselbe Abtastrate wie bei einer Audio-CD, vielleicht sogar noch eine höhere Bittiefe als bei einer Audio-CD, bin mir da nicht sicher. Ich glaube, die haben
16 Bit, oder?
Ja.
Krass. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Und jetzt?
Ich hab nur ein Problem damit und das sage ich jetzt.
Okay.
Die meisten liefern bei Spotify keine CD-Master an.
Ja, sondern
macht meine Band auch nicht, sondern halt die Streaming-Master.
Ja.
Nee, also Streaming-Master,
so,
die praktisch
in den Master,
für Loudness und so.
Ja,
und genau
das auf das Streaming optimiert ist.
Beim Haar gesagt, das ist sowieso eine scheiß Qualität und man möchte lauter als alle anderen sein. Vielleicht geht jetzt der Trend tatsächlich in die Richtung, dass die Labels und die Bands anfangen, die Master, die ursprünglich mal für CD gedacht waren, auch auf Spotify zu pushen.
Das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Und
erinnerst du dich noch, als wir den Bandcamp Master von Breakens angehört haben?
Ja,
und dann auch
viel lauter. Also alleine die Dynamik ist so krank anders von CD zu Spotify Master. Also das ist fast ein ganz anderer Song gewesen.
Ja.
Also echt heavy. Und ich finde es aber auch mal interessant, dass, also ich finde ja, Spotify hat sich wirklich sehr lange jetzt, sehr, sehr lange darauf ausgeruht,
dass sie der Marktführer sind.
Dass sie halt einfach das größte Sortiment haben und damit halt die meisten Leute bekommen. Und es ist halt einfach convenient. Und ich finde, das ist jetzt das erste Mal, wo ich sage, ey, die ändern was an ihrem derzeitigen Business. Also was haben die sonst gemacht? Ja, sie haben irgendwie Audiobücher jetzt ja hinzugefügt, Podcasts haben sie hinzugefügt, etc. pp. Aber das ist ja nichts an dem Grundding, haben sie ja nichts geändert.
Ja, wobei ich auch sagen muss, also ich habe jetzt mal abgeglichen, die Audiobooks sind fast identisch mit denen, die du bei Audible kriegst.
Krass, ja.
Und bei Audible ist halt ein Hörbuch pro Monat,
ja,
inklusive für 12 Euro.
Ja. Ja, irgendwie also, sowas, ja.
Wenn man tatsächlich jetzt es drauf anlegt, dass man ganz großer Hörbuchhörer ist, dann kommt man mit Spotify inzwischen echt weit.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe jetzt sehr oft geliebäugelt mit Tidal, was ja der Anbieter ist für Lossless Audio, wo du halt geile Qualität bekommst. Und
das Argument zählt jetzt nicht mehr. Das heißt, da halt den Katalog von Spotify in der Audioqualität von Tidal. Das ist schon.
Das ist schon krass. Das ist schon. Also, das ist eine Kampfansage, auf jeden Fall. 100%.
Auch eine Kampfansage ist der Set-Editor. Der setzt sich wohl in Stellung gegen, ja, Visual Studio Code.
Ja, oder Cursor. Oder
Cursor. Oder wie heißt denn dieses andere AI-Ding? Da gibt es nochmal eins. Name für
Windsurf.
Windsurf, genau.
Genau, das wurde ja jetzt, oder das wollte irgendwie, wer kaufen, ChatGPT oder
so? Irgendjemand hat's geshoppt. Oder,
ja. Auf jeden Fall.
Was kann Zed?
Zed ist ein Open Source Editor, geschrieben von Ground Up in Rust, keine weitere Electron App und kein VS Code Fork. Unglaublich, oder? Und ist tatsächlich blazingly fast, so wie jede Rust App natürlich. Und die haben jetzt auch sehr viel mit AI gemacht. Die haben auch ganz coole AI-Features gehabt. Die haben so Slash-Commands, so ein bisschen so auch Modes pioniert und so ein bisschen im AI-Space ein bisschen mitgemacht. Die haben auch so Next-Edit-Suggestions sehr, sehr cool gemacht, direkt integriert mit in die IDE. Und waren da eigentlich relativ auch weit mit vorne, aber konnten nie so dieses Momentum mitnehmen oder so krass sein wie Cursor, weil Cursor halt von Ground Up einfach nur für AI gemacht ist. Und ich glaube, viele der Zed-Nutzer wollen auch nicht nur eine AI-IDE, sondern halt eine generelle IDE einfach, die man auch so nutzen kann. Jetzt hat aber Zed ein neues Protokoll auf den Markt gebracht, weil wir haben noch nicht genügend Protokolle. Da finde ich diesen XKCD Comic sehr, sehr geil, ja, wo die sagen, we have 16 different protocols oder standards.
Ja, genau, wir sollten die mal konsolidieren.
We should make one standard to combine them all. We now have 17 standards. Und das ist genau das eigentlich. Aber nicht ganz. Also es ist schon nochmal was komplett Neues, weil jetzt gibt's ja so viele CLI Agents, wie zum Beispiel Claude Code, Gemini CLI, es gibt Open Code, es gibt Crush von Charm, es gibt, was gibt es noch? Es gibt Code X von ChatGPT. Wirklich unglaublich viele von diesen Coding Agents, die einfach nur einen mega
Bam. Die sind in der CLI, das ist einfach
ein Terminal User Interface, ja, also so eine TUI meistens. Und da ist natürlich, also ich bin natürlich sehr großer Freund von TUIs und ich finde es auch sehr geil. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Cursor was mache oder in RuCode als Extension für VS Code, dann ist das schon immer ein bisschen geiler, tatsächlich mal so ein bisschen UI zu haben oder damit ein bisschen anders auch zu interagieren zu können.
Alleine schon das Refreshen von den Dateien in der IntelliJ geht mir auf den Sack. Also wenn ich mit Cloud was generiere und dann ist die IntelliJ outdated, dann gammelt da, dann läuft irgendein Docker-Container oder der läuft nicht und der ist da nicht verbunden und das ist alles so ein bisschen zäh.
Obwohl es da mittlerweile sogar auch Editor-Integrations gibt.
Also Juni verwendet ja Cloud unter der Haube, wobei ich immer noch denke, dass Cloud an der CLI kriege ich bessere Ergebnisse. Ich weiß nicht wieso, aber die Ergebnisse sind besser.
Aber es gibt tatsächlich auch für Claude Code, für die TUI, gibt es eine Editor-Integration, der dann in deine IntelliJ hookt und dir den Diff in der IntelliJ aufmacht.
Das wäre nochmal.
Ja, das kannst du dir auch schön, mal anschauen. Ja. Aber dieses Agent-Client-Protokoll, ACP von Zed, macht das jetzt quasi nochmal eigentlich geiler. Und zwar ist das ein Protokoll, mit dem man tatsächlich das Interface, was du eh schon hast, direkt interfacen lassen kannst mit einem Coding Agent. Und dann kannst du Claude Code im Hintergrund läuft das quasi, aber du benutzt die UI von Zed. Und das ist eigentlich eine mega coole Idee.
Ja und nein. Also ich bin CTO einer Firma, die gerade ganz, ganz, ganz viel investiert, ein AI-Agent zu sein und ein AI-Agent zu hosten.
Ja.
Und ich kann dir sagen, es hilft nicht, wenn es einen neuen Standard gibt.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich auf jeden Fall.
Also
aber
wir gehen all in auf MCP.
Ja.
Und ich kann auch verstehen, warum MCP für diesen Use Case nicht gut ist, weil einfach noch ganz viel fehlt.
Ja.
Also man hat richtig viele Features, die wir dann noch nebendran implementieren müssen, weil es der Standard noch nicht kann.
Ja,
Authorization zum Beispiel, also User-Based Authorization kam erst vor 3 Wochen oder so in den Standard,
ja.
MCP. Und auch scheiße, wie ich finde. Also die machen da ein OVO, so ein On-Behalf-of-Token-Exchange, ganz ekliger Kack. Aber es hilft halt nicht. Also wir müssen irgendwie jetzt dieses 200 km/h fahrende AI-Schiff dazu kriegen, dass nicht das Gleiche passiert, wie mit den offenen Standards, mit RSS und Podcast passiert ist, dass es dann in diese Plattformen geht und man dann wieder in der Google-Plattform ist, wie in der Apple-Plattform, vergiss es, oder in der ChatGPT Bubble, sondern ähnlich so zur Cloud-Native Foundation, jetzt richtig gemacht.
Ja.
Die hat das alles konsolidiert und es ist ein Set von Standards und Technologien, die gut miteinander funktionieren.
Ja.
Bei AI ist es halt noch nicht so.
Ja.
Da kommt jetzt halt jeder um die Ecke, baut seinen eigenen Standard.
Ja, richtig.
Und irgendwann haben wir dann halt wieder diese Plattformen, die isoliert voneinander funktionieren und die nicht miteinander reden. Deswegen, ich kann es verstehen, dass wenn man liefern möchte, dass es dann cool ist, diesen Standard irgendwie rauszubringen und alles fein. Aber von der Weitsicht, dass wir drauf hinsteuern, dass unser Betriebssystem ein LLM ist und dieses Betriebssystem dann gehostete Agents haben muss, da ist sowas halt eine Vollkatastrophe.
Ja, aber es ist ja auch, also das ist ja jetzt konkret nicht für alle Agents gedacht, sondern halt nur für Coding Agents.
Ja genau,
ne?
Und dann kommt Lieferando und sagt, ja, das ist nicht für alle Agents gedacht, sondern nur zum Pizza bestellen. Und dann kommt irgendwie...
Ja, aber es ist ja nur...
Ja, das ist nicht für alle Agents, sondern nur die Agents,
ja,
die Videos generieren.
Aber ich kann das schon verstehen, weil
man... Ich kann es auch verstehen, natürlich.
Das Ding ist halt, du willst
liefern, du willst ein Feature-Set
anbieten. Nee, du hast diese TUI-Agents, die teilweise richtig geil sind. Jetzt hast du aber Leute, die keinen Bock haben, eine TUI zu benutzen und vor allem auch den Code einzusehen, richtig. Und dann zu sagen, ey, wir machen einen Standard, den jede TUI unterstützen kann, und man könnte dann sagen, ey, ich zeig das an in der IntelliJ, weil IntelliJ das unterstützt. Ich zeig das an in Visual Studio Code, weil das Visual Studio Code unterstützt. Dann geht es halt wirklich nur noch darum, welcher Coding Agent ist von der Performance her besser und nicht, wer hat den besten, die schickste UI.
Sehe ich ja ganz genauso. In diesem Use Case ist es toll. Ich sehe jetzt halt das Gesamtbild.
Ja, ich verstehe das schon auch.
Dass es halt schöner gewesen wäre, irgendwie zu sagen, hey, so muss ein AI-Agent aussehen, und ob der mir jetzt eine Pizza bestellt oder ob er das Programm zum Pizza bestellen generiert, ist es erstmal.
Aber das
egal.
Ist halt viel schwieriger auch.
Natürlich ist es
viel schwieriger. Das ist halt
das Weltdatenmodell.
Ja.
So, mach bitte ein Datenmodell oder einen Standard,
eben,
der alles kann.
Ja, ja. Und das weiß ich nicht, ob wir da in den nächsten 2 Jahren noch hinkommen. Aber naja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, weil das geht jetzt nicht nur im Z-Editor, sondern zum Beispiel auch in NeoVim. Weil die haben nämlich direkt, bevor die das released haben, mit einem der größten AI-Plugins, die es für NeoVim gibt, zusammengearbeitet. Und das nennt sich Code Companion. Und der hat das auch direkt integriert. Da funktioniert jetzt zum Beispiel die Gemini CLI und auch Claude Code. Jedoch, habe ich vor dem Podcast direkt ausprobiert, funktioniert der Diff noch nicht. Und das ist eigentlich das Feature, was ich genau haben wollte. Aber da meinte der Maintainer, auch nur ein Typ, also muss man sagen, kann man ihn auch nicht blamen für. Da muss er jetzt nochmal mit dem Z-Team reden und gucken, weil die haben nochmal on top of Claude Code so ein Claude Code ACP Tool geschrieben, damit das halt funktioniert mit Claude Code. Ja.
Random Fact, meine Werkstudenten, die haben sich so ein Hobbyprojekt gestartet.
Ja.
Und das ist, also ich will es jetzt nicht leaken, was die machen, aber es ist halt, ich sage es mal, so eine ganz klassische App, wo man so Dinge eintippt, aber so ein kleines Problem im Alltag lösen kann.
Ja.
Und ich habe dann die Challenge angenommen, während eines Meetings mit Claude
das
Klon davon zu machen.
Okay, geil.
Und zu deployen.
Und hast du gemacht?
Ja, es hat geklappt. Ich zeige es dir nachher.
Sehr gut.
Es ist echt traurig, wie gut es funktioniert hat. Es ist wirklich schlimm. Gut, kommen wir zur. Ich habe jetzt ein bisschen was rausgeschnitten aus unseren News, weil wir schon über eine Stunde sind. Die einen News, die ich völlig übersehen habe, glaube ich.
Welche?
Ja, dass das Ark verkauft wurde oder anders.
Das hast du echt voll verpasst.
Ja, ich habe es verpasst.
Du hast es mir geschickt 4 Tage später
genau,
oder so.
Genau, dass Atlassian meinen Lieblingsbrowser gekauft hat.
Ja.
Und also der Arc-Browser hat ja schon in der Browser-Company ein Schattendasein gefristet, weil die sich ja voll auf DIA, auf ihr AI-Produkt fokussieren. Ja. Und ich glaube, jetzt ist es aus.
Ja, 100%. Also das ist so, wie wenn Markus einen Meme zitiert, dann ist das halt einfach tot. Ja?
Nein, ich glaube einfach, dass der Browser jetzt, das Arc nicht mehr existieren wird.
Doch, ich glaube schon, dass sie das noch weiterführen.
Meinst du?
Ich glaube schon, einfach mit. Ja.
Mit der Atlassian Brand? Also was machen die? Die haben deswegen der AI gekauft.
Was für ein Gain haben die von Arc? Das ist schon
die
Frage.
Was für ein Gain hat Atlassian, wenn die einen Browser anbieten? Was soll das denn? Die haben die AI, Geschichten und Content und Knowledge und was weiß ich was, das haben die gekauft. Und die schelfen Arc.
Ich finde es auch interessant, dass Arc überhaupt verkauft hat, weil das war für mich eigentlich so.
Das haben wir auch gedacht, das war so das Posterchild der Rebellen, auch diese Typografie und diese Artiness.
So, wir sind eigen, wir machen unser eigenes Ding.
Genau.
Ja, und jetzt verkaufen die an Atlassian. Also
eine Enterprise.
Ja, eine schlimmere, also ich glaube, das Einzige, was noch schlimmer gewesen wäre, wäre Oracle
oder
so.
Sun oder so, oder IBM.
Ja, genau, IBM oder Oracle. Das ist ungefähr auf der gleichen Stufe mit Atlassian, so von Enterprise und Slowness.
MuleSoft hätte es noch werden können.
Ja, richtig. Also das ist wirklich so ein Rätsel, was Atlassian erstens damit will und zweitens.
Ich habe ja ich habe ja den Newsletter und so mir angeschaut. Also DIA ist schon so ein AI-Produkt. Das ist halt so eine Art AI-Agent oder so eine Art Knowledge-Worker im Browser. Das kann ich schon verstehen, dass die das in ihre Produkte reinpacken wollen.
Also sorry, das war jetzt auch nicht der Oberbanger.
Nee, es war nicht DIA. Ich rede von DIA.
Ich weiß.
Ja, okay.
Aber ich meine ja, DIA ist jetzt nicht so, dass
also mach halt ein Embedding und gut ist. Ja.
Jeder hat jetzt DIA genutzt, weil das ist revolutionary oder so. Also wenn ich dann sage, ich kaufe die wegen DIA, da gibt es, glaube ich, geilere Projekte oder Firmen, die hätten kaufen können, um da bessere Knowledge in den Sachen Agents zu bekommen.
Ist richtig. Also ich hoffe, dass es den Browser, ich habe schon geschaut, was gibt's Alternativen? Natürlich gibt's Alternativen. Das sind ja alles irgendwie so Zen-Browser und so Headless Chrome, irgendwie sowas.
Das habe ich, glaube ich, schon auch hier nochmal
schon
erwähnt. Hattest
du schon mal erwähnt, ja. Aber Zen basiert auf Firefox und ich finde die Rendering Engine halt einfach kacke.
Ja, aber dafür bist du keine Slave to Google, du Loser.
Es ist Chromium und nicht Chrome.
Ja, ach ja.
Ey, gerade habe ich die News rausgeworfen, dass Google jetzt nicht erschlagen wird wegen dem Monopol, weil die, keine Ahnung, also die News.
Ja, die habe ich, das finde ich auch so geil, weil jetzt mit AI ist Search nicht mehr ein Monopol. Und deswegen muss Google jetzt
also
nicht mehr
die,
Chrome.
Die Google-Suchen gehen halt echt in den Keller.
Ja, und ich finde es so krass, dass die das jetzt als Argument nehmen, um das nicht aufzusplitten. Das ist so eine Frechheit einfach nur. Außerdem hätten die Android absplitten müssen. Egal.
Ja, die Frage ist dann halt, welchen Incentive hat dann Google noch oder hat dann die Firma noch? Egal. Ist eine völlig andere Diskussion.
Ich finde aber Zen ist sehr geil, auch wenn Firefox in manchen Sachen inferior ist. Hauptsache, man ist nicht an Chromium gebunden und man kann noch uBlock Origin benutzen.
Das Font-Rendering von Firefox ist eine absolute Vollkatastrophe.
Oh, buhu.
Ja. Gut, weiter geht's.
Die Open Company, die fast gar kein Revenue macht, macht nicht die beste Text-Rendering-Engine für ihren Browser?
Nee, aber vielleicht den besten mobilen Beamer mit Akku, Karaoke, Mikrofon.
Das hast du jetzt drin, oder was?
Und
das ist eine News, die wir jetzt in der 1-Stunde-5-Episode noch angehen müssen.
Ich fand dieses Produkt einfach so krass. Also was ist es? Das ist von Anker. Und es ist ein mobiler Beamer mit ganz, ganz, ganz viel Leuchtkraft. Und da kannst du rausnehmen zwei oder drei Lautsprecher, die in deinen Garten stellen oder in deine Company oder sonst was. Und es sind noch zwei Karaoke-Mikrofone dabei.
Eigentlich muss ich das kaufen, ne? Ich bin ja Karaoke-Fan.
Na dann.
Dann. Oder du kaufst es mir, wie wär's? Für einen Podcast?
Wir könnten eigentlich aus den Spenden und den Werbeeinnahmen vom Podcast.
Ja, da kriegen wir nämlich so viel Geld einfach. Wir wissen gar nicht, wohin damit.
Anstatt, dass wir die 5000 Euro jeden Monat ins ETF packen, ja, könnten wir uns auch mal so ein Ding hier gönnen, oder?
Ja, ja. Stimmt, ja. Wir haben übrigens, ich glaube, wir haben eine Spende mal gekriegt. Keine Spende. Spende ist schwierig. Ganz
gefährlich. Finanzamt ist keine Spende.
Wir haben keine Spende gekriegt.
Wir haben niemals eine Spende gekriegt. Wir haben nie Geld gekriegt, Lukas.
Security. Nächster Punkt.
Was ist mit Plex passiert?
Plex wurde anscheinend gehackt. Also wer Plex nicht kennt, das ist ein, also das ist jetzt mittlerweile auch sehr schwierig. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man ein self-hosted Media Center haben kann. Also du hast bei dir zu Hause potenziell gerippte DVDs, also die du selber dir abgespeichert hast von den DVDs, die du dir gekauft hast, oder du hast Familien, Medien oder was weiß ich, die möchtest du anschauen. Dann gibt es Plex, den Server, den du quasi, da musst du dir eine Lizenz kaufen. Also es ist nicht free, oder es gibt eine Free-Version, aber da ist nicht so viel dabei. Du kaufst eigentlich immer eine Lizenz und dann kannst du das bei dir hosten. Und es gibt halt unglaublich viele Clients. Das ist halt der große Vorteil von Plex, weil es gibt halt für jedes Device, was du dir vorstellen kannst, gibt es einen Plex-Client, der super gut funktioniert. Und das ist auch meine Erfahrung. Also es funktioniert eigentlich echt immer sehr, sehr gut. Die haben jetzt aber immer wieder, sind mehr in die Richtung, ja, also self-hosted, das macht ja eigentlich auch keiner, obwohl das einzige Business-Model von denen ist. Das macht ja auch keiner und braucht es eigentlich noch jemand? Privacy, was ist das? Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir broadcasten, das war zum Beispiel auch sehr lustig, die haben dann Leuten, die in deinem Plex mit drin waren, einfach gezeigt, was du angeschaut hast. Und ich meine, ja, wenn das jetzt nur irgendwie deine Freundin ist oder so, nicht so tragisch, aber potenziell teilst du halt deinen Plex auch mit Freunden oder Bekannten und dann steht da halt, ja, du hast dir jetzt die Pimple Popper Season 8 angeschaut und das ist potenziell vielleicht auch was jetzt nicht tragisch ist, aber was halt einfach so passiert ist, ohne dass du irgendwo zugestimmt hast. Das wurde denen einfach per E-Mail geschickt und da denkst du halt auch nur so, okay, warum? Und das waren halt so Privacy-Sachen, wo man denkt, ey, so eine Firma wie Plex muss doch checken, dass ihre Userbase sowas auf keinen Fall will. Und da gab es eine ganz große Debatte etc. Jetzt ist es aber anscheinend so, dass die gehackt wurden. Auf deren Datenbank war anscheinend ein Hacker und hat persönliche Informationen von den Usern abgegriffen, also Name, E-Mail, Passwords, aber halt gehashte Passwords, ne? Also schon Best Practice und so. Aber sie sagen trotzdem, falls ihr wollt, oder also was man machen sollte, Passwort resetten, wenn man SSO benutzt, ausloggen aus allen Sessions und ja. Es ist nochmal so ein another nail in the coffin, sag ich mal, von Plex, weil ich sag dir, auch im Linux Unplugged Podcast, was ja auch self-hosted ist und so, alle sind schon gemigriert von Plex zu Jellyfin, was ein Open-Source-Client ist, den du einfach so hosten kannst, der super gut funktioniert, kein Bullshit mit Cloud, mit irgendwelchen Privacy-Concerns oder sonstiges. Multi-User funktioniert da nicht so gut, das muss man einfach Plex lassen, das machen die super gut, aber ja, ich kann Jellyfin nur empfehlen und das ist ein weiterer Nail in the Coffin für Plex.
Ich fand Blacks noch nie attraktiv. Das hat mich immer, also beginnt vom beim Logo und hört irgendwie beim Feature-Set auf. Ich fand das nie gut.
Ja, was die halt besser machen als Jellyfin oder zumindest früher auch gemacht haben, ist das Hardware-Encoding. Das heißt, wenn du potenziell Medien hast, die du jetzt auch von der DVD gerippt hast, könnten die, also ist es oft so, dass das Format nicht direkt spielbar ist von den Clients, die das halt benutzen, ne? Dieses konsumieren und dann transkodieren die das in einfachere Formate, zum Beispiel MP4 oder so und dann kann das halt jeder Client spielen und das machen die im Hintergrund und das machen die halt besser als Jellyfin, weil die da halt mega viel Wert drauf gelegt haben und deswegen haben viele da auch Plex genutzt. Benutzt du NPM? Hast du das schon mal benutzt?
Nee, meine Software hat kein Frontend.
Ah ja, okay, verstehe. Das sogar, selbst für dein neues Projekt ist es sogar gelogen, weil da hast du auch NPM mit Tailwind, aber...
Nee.
Man benutzt halt CLI oder was?
Ich habe keinen NPM, ich habe ja...
Ja, aber woher kriegst du denn das Tailwind-Package?
Über ein CDN.
Ja, aber bei dir lokal?
Nicht.
Aber wie hast du denn die Tailwind CLI installiert? Egal. auf jeden Fall hat Markus auf jeden Fall schon mal als NPM benutzt.
Aber keines der kompromittierten Pakete, denn da ist es wieder eine ganz, ganz, ganz klassische Supply Chain Attacke passiert.
Aber das du weißt gar nicht, ob du eins benutzt hast, weil potenziell einer der Libraries, die du sonst benutzt, benutzt eins von den Paketen, weil ja alles aufeinander aufbaut.
Und das ist auch wieder perfekt targetiert. Also was ist passiert? Es ist eine ganze Handvoll. Es sind eigentlich fast schon zwei Hände, vielleicht sogar drei.
Also
von wirklich Low-Level NPM-Shit, so ja, Slice NC is Array-ish, Color ja. Name, Error X, Color
Debug,
String,
Debug,
Chalk Template, das sind alles so ganz, ganz winzige Deep Tech NPM-Module. Und die haben das aber ganz klassisch gemacht. Die haben einfach die haben eine Phishing-Mail rausgeschrieben an die Maintainer.
Und man muss sagen, also das wurde, bevor die Attack passiert ist, 4 Tage davor wurde diese Domain registriert, npmjs.help, und wurde die NPM-Seite komplett quasi nachgestellt, also so gut imitiert wie geht. Dann wurde dem User, wie hieß er, Peak oder so? Oder Pix oder irgendwie sowas.
Ja, genau, also
vielen Nutzern wurde dann, die halt solche Packages maintainen in NPM, wurde diese E-Mail, diese Phishing-E-Mail geschickt, hier resette mal dein Two-Factor und der ist halt drauf reingefallen. Und man muss dazu sagen, ich finde, der ist super damit umgegangen. Das wurde auf Hacker News gepostet, der Typ hat selber unter den Hacker News-Post geschrieben, sorry guys, that's me, genau, I fucked up, hier, ich habe die Phishing-Mail gekriegt, ich habe nicht richtig nachgedacht, bin nur auf reingefallen, haben die Packages gedingst und hat am Ende auch nochmal geschrieben, again, I am very sorry und so und mega mature response, ich finde, dass genau das ist, wie das gehandelt werden muss und so Scheiße passiert halt mal.
Und was das Lustige ist, das ist ja, also das ist nicht nur sehr, sehr targetiert auf die Maintainer, sondern auch, was die Malware dann tut.
Richtig.
Weil die versucht halt, Krypto-Wallets aufzumachen.
Genau, der guckt sich an, ist in dem, also es ist direkt auf Browser, das heißt, wenn das in deinem Browser läuft, guckt der, gibt es ein window.ethereum? Wenn ja, dann interceptet, also dann überschreibt der gewisse Base-Browser-Funktionen, also sowas wie send, send async, fetch, etc., irgendwelche XML, Cross-Site, Request, Prototype, Send, überschreibt er dann und sendet dann potenziell, also tauscht dann Sachen aus, so diese Bitcoin oder diese Ethereum Wallets und sendet das dann quasi an seine Wallet. Das hat er quasi bei Ethereum und Solana gemacht und das Geilste an dem Ganzen ist, also ihr müsst euch vorstellen, das ist die größte, wirklich die größte Supply Chain Attack ever, die es jemals gab, weil das betrifft Downloads im Milliardenbereich von NPM Packages. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was hat dieser Typ jetzt damit erwirtschaftet? Satte 5 Cent in Ethereum.
Geil.
Und 20 US-Dollar in einer Meme-Coin, die in ein insgesamtes Trading-Volumen im letzten Monat von $500 hat.
Dann muss man sagen,
also
ich sollte Zemincoins investieren. Ja,
also wie hart kann man reinscheißen? Als Hacker, Digga, du hast die Möglichkeit, du hast die biggest Supply Chain Attack ever gemacht und hast satte 5 Cent in Ethereum erwirtschaftet. Also das ist so geil, das ist so geil wirklich. Das kann man sich auch nicht ausdenken. Weil klar, alle sagen jetzt in die Headlines, ja, biggest Supply Chain Attack hier und da, das ist das krasseste überhaupt. Aber der Typ hat halt nichts damit gekriegt. Also der hat ja nicht mal irgendeinen krassen Coup damit gemacht. Das ist einfach nur lächerlich. Ja.
Tja.
Und es ist mittlerweile auch, also es war auch relativ schnell gefixt, die Dinger wurden ausgetauscht, die Pakete, die malicious Pakete und ja, es ist jetzt auch schon wieder vorbei. Also selbst wenn ihr jetzt einen dieser Pakete benutzt, könnt ihr weiter benutzen.
Es sei denn, ist er gebundelt und ausgeschippt.
Klar, wenn du jetzt wenn du jetzt in dem Timeframe noch geupdatet hast und gesagt hast, du hast dir das Ding runtergeholt, dann kannst du natürlich schon vulnerable sein, aber selbst wenn, musst du halt auch ein Crypto-Startup sein.
Ja, oder
also
die Leute, die sowas anbieten, die haben eine bessere Supply-Chain-Überwachung als
hoffentlich.
Selbst wir haben sowas mit Dependency Tracking.
Ja, eben. Also, und ich finde es halt einfach richtig, richtig lustig, dass der Typ halt nichts daraus gekriegt hat. Und der hat den, das ist ja so krank, wie viele fucking Downloads, was für Packages der damit gekriegt hat.
Tja.
Ja.
Gut, kommen wir zum Thema der Woche. Ich glaube, das ist das späteste Thema der Woche, das wir je begonnen haben.
Tatsächlich.
Es ist ja nur eine Keynote.
Ja, richtig.
Lass uns über die neuen AirPod Pros reden, AirPod Pro 3.
Würdest du sagen, bestes Product Reveal von der Keynote?
AirPod Pros 3.
Ja, würde ich auch sagen.
Tatsächlich.
Hätte ich auch gesagt.
Also danach ging es bloß noch bergab.
Und das musst du dir mal vorstellen, wie scheiße dann die anderen Sachen sind.
Also was kann es? Es kann besseres Adaptive Noise Cancelling.
Bestes ever, weil...
Und ich glaube tatsächlich, ist es gar nicht mal die Software, hast du gesehen, dass die die Air... Die sind
kleiner auch und irgendwie besser.
Die haben es jetzt mit Schaumstoff ausgefüllt. Ja. Also das ist nicht mehr nur so ein Gummiding, sondern es hat Schaumstoff in der Mitte. Und es gibt es in 5 Größen.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass 90% von diesem besseren ANC wirklich die Isolation von den Airbuds ist.
Ja, ist es auch. Das ist ja meistens so, dass die beste Noise Cancellation kriegst du durch den Seal einfach nur.
Ja, genau. Du hast jetzt auch einen DTS 900 auf
von
Biodynamic. Der macht halt dicht.
Ja, richtig. Und ja, das funktioniert halt einfach am besten. Da kannst du noch so viel mit Software machen. Wenn du halt tatsächlich die Schallwellen rausblockst, dann funktioniert es halt am besten.
2 Dinge hat es gelernt. Und zwar kann es live übersetzen und es kann ein bisschen mehr Körpermetriken aufnehmen. Kommen wir zum Übersetzen. Das heißt, du kannst die AirPods im Ohr haben und dann, ich glaube, man muss beide gleichzeitig drücken. Das war irgendwie so ein bisschen so eine ich glaube, so ging es, oder?
Sieht wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Kino nicht angeguckt.
Also man muss, glaube ich, an beiden Buds drücken und dann kommt...
Sieht ja mega peinlich dann aus.
Dann kommt er in so einen Transparency-Modus.
Warte mal kurz.
Genau, und dann wie in so einem schlechten Teleshopping wird dann die Stimme in der Fremdsprache runterreguliert und Siri labert dann halt in deiner Muttersprache drüber.
Ist schon ganz cool.
Ist toll, glaube ich. Also wenn man tatsächlich im Urlaub mal...
Ja. Ich finde es aber auch, also kommst du dir nicht auch komisch vor, wenn du mit den AirPods mit jemandem redest? Also es ist doch einfach irgendwie komisch.
Ja, tatsächlich, aber ich glaube, es hat sich inzwischen normalisiert. Also es kommt öfters vor, dass ich im Supermarkt bin und die dann aufhabe und ich denke mir jedes Mal, tue ich die jetzt raus oder nicht? Oder beim Bäcker irgendwie auf dem Heimweg oder so.
Ja.
Früher habe ich sie immer rausgetan.
Ja, ich auch, ja. Aber mittlerweile schon mehr akzeptiert.
Ist es, glaube ich, halbwegs akzeptiert, vor allem, weil ich auch tatsächlich schon mal ein paar Leute gesehen habe, die als Hörgeräte verwenden.
Ja. Aber ich muss auch sagen, es ist ein cooles Feature, aber revolutionary ist es jetzt
auch. Nee, das ist es nicht. Man kann jetzt auch, ich glaube, Schritte und ein bisschen Puls über die AirPod Pros aufnehmen.
Das wiederum finde ich
cool. Ist
richtig cool eigentlich.
Watch im Gym.
Ja, weil wenn du dann wirklich sagst, ey, du gehst auf einen Run oder so, da will ich nicht unbedingt dann die Uhr mitnehmen müssen und ich höre wahrscheinlich eh Musik, dann ist das eigentlich eine mega coole Edition. Ja.
Fand ich ganz gut. Kaufe ich mir sie jetzt wahrscheinlich nicht. Also
echt?
Nur, also ich bin mit denen, die ich habe, die zwei. Ich habe die Apple Pros 2. Ich glaube,
hätte ich jetzt nicht, ja. Ich hätte jetzt gedacht, du holst dir die trotzdem.
Also klar, wenn die jetzt kaputt gehen oder was weiß ich, wenn die Akkulaufzeit irgendwie scheiße wird. Aber ich habe ja jetzt beide ausgetauscht bekommen vor, ich glaube, 4 Wochen oder schon ein bisschen länger, 8 Wochen vielleicht. Ja. Weil es noch ein Garantiefall war.
Ja.
Und warum nicht?
Ja, ja.
Also,
ja, also ich werde mir auch die nicht holen, weil alle Features, die neu sind, bringen mir mit meinem Android-Handy nichts. Aber ich finde die trotzdem super fürs Android. Also ich habe ja die 2er, also die Pro 2 und die finde ich echt top. Also kann ich mich nicht beschweren.
Dann kam die Apple Watch Series 11 raus in den bekannten 3 Editionen, also die ganz normale Series, die Standard, dann SE und Ultra. Und ich, das
also nichts
war
Neues.
Eine traurige Modellpflege. Sie rettet immer noch Leben. Ganz
klar,
wichtig.
Klar.
Mit Balladesca Piano-Musik im Hintergrund.
Ja, und mehr Batterien. Sie hält tatsächlich was, also alleine schon, dass das gesagt werden muss, eine Uhr sollte ja wohl mindestens einen Tag reichen.
Da tut sie aber nicht.
Richtig. Und deswegen habe ich tatsächlich, ich habe auch keine Smartwatch mehr. Ich habe jetzt eine G-Shock, also analoge / digitale Uhr. Und es ist so viel, ich brauche es auch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde, ich brauche es nicht.
Weißt du, was mein größter und wichtigster Anwendungsfall ist für meine Apple Watch?
Notifications?
2FA mit Push akzeptieren.
Aber das ist auch, also das ist so
ich weiß,
ein
es liegt an Okta.
Luxusproblem auch einfach. Du kannst doch einfach dein Handy nehmen. Dein Handy liegt doch eh da.
Nee, ich habe mein Handy weg aus Distraction Free. Ja. Liegt woanders. Ich habe es auf dem Deskstand als Uhr.
Ja, aber selbst dann sage ich, also ja, das ist
schon
ein selbstgemachtes Problem. Das kannst du auch mit dem Handy machen.
Ja, aber es ist cool und was ich auch schön finde, ist halt zu sehen, wann mein nächster Termin ist. Das heißt, ich verlabere mich irgendwo und habe dann mein
Kalender.
Aber
alleine schon, dass ich, okay, ich habe dann Always On und dann wird's dunkler und heller und so. Aber alleine, dass ich einfach, ich habe hier einfach die Uhr, ich kann die Uhr lesen. Ich kann einfach
ja, voll okay,
ohne,
das verstehe ich ja auch. Aber
so und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ich habe auch, ihr könnt gerne aus dem Podcast die Stelle rausholen, wo ich gesagt habe, ey, finde ich mega geil, ich liebe die Apple Watch, ich kann nur noch mit der rausgehen, aber ich brauche es einfach nicht.
Bezahlen tatsächlich. Ich bezahle auch immer mit der Apple Watch.
Ja, das kann ich so oder so nicht mit der Custom ROM, weil Android Wallet geht nicht auf dem. Ich nehme halt meine Karte, ich habe meinen Geldbeutel eh immer dabei. Du hast deinen Geldbeutel auch dabei.
Ja,
du gehst nicht ohne dein Geld.
Es ist Bequemlichkeit, es sind einfach nur so die letzten 5% Bequemlichkeit.
Ja, so.
Und es ist auch ein bisschen ein Fashion Statement, muss man ja auch sagen, wobei es so eine.
Und ich finde genau das, ich finde das einfach nicht hübsch. Ich finde eine Apple Watch ist nicht.
Eine G-Shock ist auch nicht hübsch, es ist aber trotzdem ein Fashion Statement.
Ich finde die ist
ja,
hübsch.
Ja, die ist tatsächlich okay, ja. Wobei ich echt, also ich bin auch mal überlegen, mir diese Gold Casio, kennst du die? Diese Gold Casio?
Ja. Die ist aber richtig teuer.
Ich weiß.
Ja. Aber du kannst dir es leisten.
Genau.
Ja,
ich leiste mir trotzdem keine neue. Also ich bin mit, ich weiß
aber
nicht.
Ich finde, analoge Uhren sehen einfach 10.000 Mal geiler aus als jede Smartwatch, die es gibt.
Hat Rolex und Co. wissen das auszunutzen.
Ja. Richtig, aber es gibt auch schicke Uhren, die nicht so teuer wie eine Rolex sind. Man muss ja keine Rolex tragen. Ich trage auch eine Casio G-Shock.
Man kann sich ein neues iPhone kaufen, das fast genauso teuer ist.
Ja, und da kann ich auch nochmal upranten, ey.
Also,
scheiß iPhone.
Versuchen wir nochmal mehrere Dinge. Es gibt
mehrere Dinge, ja.
3 iPhones inzwischen. Es gibt 3 Klassen plus
das
noch
ist tatsächlich
das SE
neu.
Unten drunter. Und was ich spannend fand, ist, also jetzt ist es klar, das iPhone ohne Pro und Air dahinter ist das Standard iPhone.
Ja.
Also mit dem, es war ja früher so, es gab das iPhone Pro und so.
Ja.
Und man hat ja dann immer so ein bisschen gedacht, boah, das andere ist ein Downgrade.
ja,
von dem, was man eigentlich kaufen möchte. Aber die Marktpositionierung, so wie es in der Keynote jetzt kam, ist das iPhone 17 das iPhone. Das heißt, das kauft man sich, wenn man ein Consumer ist, und das iPhone Pro kaufst du dir dann, wenn du irgendwie Prosumer oder tatsächlich auch professionelle Dinge damit tust. Es ist eine Modellpflege. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen mehr in der Lage, AI zu hosten. Und das war es dann aber auch schon.
Naja, das, was ich, 120 Hertz fürs, genau, Basismodell.
120
ja.
Hertz fürs Basismodell und diese Promotion, sagen sie da dazu.
Ja, ja.
Und also, was ich tatsächlich
cool, Variable Refresh Rate ist
das. Was ich cool fand, und das ist tatsächlich was, wo ich mir die ganze Zeit schon gedacht habe, warum kam das denn nicht früher? Du hast ja die Default-Kamera.
Ja.
Und das ist ja ein Kreis.
Ja.
Warum kann die bloß hochkant?
Was? Die konnte nicht?
Nein, die konnte nicht widescreen und das kann sie jetzt.
Okay. Ja, das kann sogar mein Fairphone.
Nein, nein, ich meine, wenn du hast dann, da ist dein Handy jetzt geneigt.
Ja.
Das musst du ja aber nicht, weil das ist ja ein runder,
ach so,
eine runde Linse.
Ja, ja, ja.
Das heißt, da wird jetzt halt einfach über den Sensor das Hochkantbild ausgeschnitten. Du könntest ja aber genauso das Ding um 90 Grad drehen, ohne dass du die Kamera drehen musst.
Ach so, ja, ja, okay, verstehe.
Weil das,
ja,
sind halt ein paar Sensor, Chips, Transistoren,
ja,
mehr und dann, ja, geht es schon. Das machen sie jetzt. Also das sitzt jetzt in allen iPhones drin.
Toll.
Der 17er Serie, dass man, wenn man die Frontkamera verwendet, dass man dann das iPhone nicht mehr neigen muss, um Querformat zu schießen.
Ja. So, jetzt kommen wir zum neuesten der Neuerungen, ein iPhone Air. Und willst du erstmal was Positives sagen, damit ich...
Ich sag erstmal, was es ist.
Ja, sag erstmal, was es ist.
Also das iPhone Air ist neu im Lineup. Und es ist praktisch ein iPhone, das kommt jetzt zum ersten Mal raus. Und das steht neben dem klassischen iPhone 17 und dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Und seine wichtigste und definierende Eigenschaft ist, dass es dünn ist.
So, soll ich jetzt anfangen?
Jetzt kannst du ranten und ich trinke dabei ein Wasser.
Das ist die dümmste Kacke, die ich je gehört habe. Wirklich, diese, ich weiß nicht, wem man bei Apple ins Gehirn gekackt hat. Sorry, ich muss es einfach auch so sagen, weil ich finde, dieser Trend auch von Apple, der ja primär auch von Apple immer weiter gepusht wird, dass alles immer dünner sein muss, ergibt gar keinen Sinn. Es ergibt 0,0 Sinn. Es hat keinen Vorteil, weder noch durch komfortableres Halten, noch von irgendwie Ergonomie, noch von irgendwas. Es hat einfach keinen Sinn. Du machst damit die Stabilität des Phones schlechter. Ich erinnere euch an die iPhones, die gebogen wurden, indem man sich draufsetzte. Das heißt, es ist structurally einfach schlechter und du kannst nicht so viel so viel Akku da reinpacken, weil das Ding einfach so fucking dünn ist, anstatt einfach zu sagen, mach das Ding halt dicker, das passt doch so oder so in jede Hosentasche, dann mach das halt einfach ein bisschen dicker. Mir ist doch scheißegal, wie dick dieses verfickte Kack-Handy ist. Dann kriegst du wenigstens mehr Akkulaufzeit.
Jetzt kommt meine etwas nüchternere Analyse. Danke, Lukas, für den Rant.
Ja.
Ich glaube, es gibt einfach einen Markt dafür. Ich bin's nicht. Aber ich glaube einfach, es gibt einen Markt.
Bitte, wenn jemand von euch diese Meinung vertritt, dass ihr sagt, boah, ja, Alter, ich brauch so maximal dünn, das nicht mehr geht, dann bitte kommt zu mir und wir diskutieren mal.
Nein, das funktioniert anders. Leute gehen unbedarft in den Telekom-Laden.
Wer? Nenn mir die Art von Person, die das macht.
Meine Mutter.
Deine Mutter geht dahin und sagt, ja Alter, für 1000 Euro kaufe ich mir jetzt das iPhone Air.
Nee, die schaut sich das an.
Ja.
Und sagt, das ist toll.
Ja.
Und dann kauft sie es.
Für 1000 Euro, das weiß ich nicht. Naja, okay, deine Eltern sind reich. es ist halt so, also sorry, meine Mom geht da in den Laden und sagt, was ist das billigste Handy, was ich mir kaufen kann, was vielleicht von Apple ist. Ja, also wir haben noch von vor 5 Jahren hier das iPhone 8a, keine Ahnung, nimm und dann nimmt die das. Und der ist scheißegal. Und ich sag dir, das iPhone.
Es gibt diesen emotionalen, also erstmal, es gibt diesen emotionalen Käufer, der da halt hingeht und der sagt, das ist dezentes technologisches Device.
Das kaufe ich dir nicht ab. Wenn die da in den Store geht und die haben da einen iPhone 17 und ein iPhone Air, dann sagt die nicht, ja, aber das Air, das ist ja 10 Millimeter dünner. Dann kaufe ich das.
Du unterschätzt, wie wichtig manchen Leuten, also mir nicht, auch unserer Bubble nicht, aber es gibt da draußen Leute, denen ist diese optische Anmutung von dem Gegenstand wahnsinnig wichtig.
Ja, aber selbst dann würde ich behaupten, wie groß ist denn diese Zielgruppe? Wie viele Leute kann es denn geben, die so denken? Das verstehe ich nicht.
Das gibt's tatsächlich, das wäre zu diskutieren. Also ich meine, wir werden sehen, ob die Serie so weitergeführt wird oder nicht. Ich meine, es gibt auch eine Serie für ein MacBook Air.
Ja.
Da gibt's einen Markt für.
Da verstehe ich das aber auch, weil es da ja auch keine billigere Variante gibt als das
und
MacBook Air. Das ist ja der billigste Ding.
Und vielleicht ist es auch die Auflösung für einen in Apple innewohnenden Konflikt, dass es halt die Designer gab, die sagen dünn, 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 dünn. Und die Engineers, die so sagen wie du, hey, wir brauchen aber den Platz für Akku, wir brauchen den Platz für neue Sensoren, wir brauchen den Platz für bessere Display, wir brauchen den Platz für Thermal Management, dass das Ding nicht heiß wird und dir deine Flossen wegbrennt. Und das kann man halt auflösen, indem man sagt, okay, es gibt ein dünnes Design mit Kompromissen und es gibt dann das iPhone Pro mit einem gescheiten, da kommen wir jetzt dazu, also es gibt ein neues iPhone Pro mit einem neuen Thermal Management und Layout und so alles neu, aber es ist auch eine Modellpflege. Also es hat jetzt nichts, wo man jetzt sagen würde, hey, dieses iPhone ist jetzt einzigartig mit dieser Funktion. Es ist wieder aus Aluminium, nicht mehr Titan. Und es hat hinten, die Kameras sind ein bisschen anders ausgefressen.
Also ich sag dir, ich kaufe mir das iPhone Air, wenn man damit halt Frisbee spielen kann. Und einfach sagen kann, das ist so dünn, das kannst du in den Wind werfen und dann fliegt das von selber. Dann kaufe ich das.
Gut. Dann treffen wir uns bald zum
Frisbee-Spielen. Nee, ich muss halt sagen, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, okay, man hat die Designer, die sagen, ey, wir wollen jetzt aber das Geilste rauskitzeln und wirklich die dünnste mögliche Konstellation von Komponenten für einen kleinen Computer bauen. Und dann hätte ich einfach gesagt, wenn ich der Manager gewesen wäre, hätte ich gesagt, verpisst euch einfach, wir bauen ein Handy.
Es gibt aber diese, ich glaube sogar, dass diese Kultur schon
ja, auch
ein bisschen
da so reingebrannt
von Johnny Ive auch herkam.
Ja,
also
das kann ich schon verstehen.
Der gesagt hat, 3 USB-C-Anschlüsse und gut ist. Ich meine, kaum war er weg und schon hatte man wieder HDMI, den MagSafe.
Ja.
Und also
ja.
es gibt da schon diese Design-Schule, die halt diesen ultra krassen Minimalismus feiert und offensichtlich durchsetzt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es jetzt zwangsläufig auf Kosten der Akkulaufzeit und der Funktionalität gehen muss. Aber es scheint von Menschen zu geben, die das so sehen. Und ich bin einfach gespannt, wie es sich verkauft. Vielleicht fallen
ich
ja irgendwann
gespannt.
News raus, wie sich die Dinge oder irgendwelche Leaks. Ich meine, man kriegt es ja immer mit über irgendwelche Zulieferer, die dann doch mal irgendwie sagen, dass das als Ladenhüter irgendwie im Regal steht. Mal schauen, was passiert.
Also ich vermisse einfach, ich bin auch einfach enttäuscht. Ich vermisse das Apple, wo man Innovationen hatte, die was gebracht haben. Also das dünner zu machen, damit es dünner ist, ist halt auch einfach der dümmste Grund, irgendwas zu machen.
Lass uns mal kurz auf 2 Dinge nochmal eingehen, bevor wir dann zu den Dingen kommen, die nicht in der Keynote waren. Das Air und das iPhone Pro kann man jetzt ohne SIM-Karten-Slot kaufen. Und in beiden Fällen geht's halt um mehr Akkuleistung, das heißt, du kannst da 2 eSIMs reintun. Gut. Ist okay.
Ja. Damit ich bei Vodafone meine eSIM nicht wechseln kann, weil eSIM gebunden ist an iPhone und das kann man dann nicht auf Android übertragen. Aber ja, das ist ein anderes Thema, ja.
Das ist ein anderer Rant und
anstatt die SIM-Karten-Slots zu entfernen, macht dieses Scheißding einfach dicker. So, sorry.
Du hast gerade übersteuert, Lukas.
Nee, habe ich nicht. Das ist noch von vorher. Aber du guckst, siehst du den Ausschlag?
Ja?
Der geht nicht bis ganz nach oben.
Okay. Ja. Dann sie haben einen eigenen, man könnte jetzt flapsig sagen, ein eigenes Modem.
Okay.
Einen eigenen Connectivity-Chip.
Ach so, ja.
Der Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth LE und NFC und vor allem 5G macht. Und das finde ich halt aus Gründen der Souveränität wahnsinnig wichtig.
Ja.
Also das war vorher eingekauft von, wie heißt der große? Samsung hat, glaube ich, eine Runde gemacht und der andere chinesische Konzern.
Keine Ahnung.
Also ist jetzt in Händen von Apple und das mag besser sein als in den Händen von irgendeinem random chinesischen Zulieferer. Ich habe jetzt noch eine Rubrik.
Der Rest.
Der Rest, genau, was nicht in der Keynote kam. Long story short.
Ach so, die Preise vielleicht noch
kurz. Ja, die Preise, ja, aber die sind mit, weißt du, das sind halt jetzt US-Preise, keine Ahnung.
Ja, das stimmt, sind. Aber wahrscheinlich 850 fürs 17er,
wollte ich gerade
fürs
sagen.
R wahrscheinlich 1050 oder 100 und,
genau.
Und 17 wahrscheinlich 1200
genau,
Euro.
Also, genau, also sind Dollarpreise sind, lassen wir mal 16 eher außen vor, das ist alter Gimmel, 17 799, R 999 US-Dollar. Und 17 Pro 1099 US-Dollar jeweils immer ab. Das ist dann auch die Speichergröße, die keiner haben möchte.
Und da kann ich sogar ein Lob aussprechen. Sie haben 128 GB verbannt.
Haben sie verbannt. Und ich glaube, du kannst es jetzt, das iPhone Pro, sogar auf 4 Terabyte.
Nee, 2 Terabyte.
2 Terabyte, genau, auf 2 Terabyte. Ja.
Ja. Ja, schon ganz für gut.
Für immer den ProRes
ja, vor allem, also sorry, 128 GB ist auch so letztes Jahrhundert. Also, ja.
Was nicht in der Keynote vorkam, was man aber auch noch wissen sollte, ist, dass die Betriebssysteme natürlich bald rauskommen, und zwar am 15. September. Das heißt, da kommt dann macOS Tahoe und das iPadOS 26 raus.
Was für eine Ho?
Die Ta.
Ah.
Und da bin ich mal gespannt, wie lange ich dann warten muss, bis meine ganze Audio-Software dafür freigegeben ist und ich dann wahrscheinlich mir an Weihnachten, Heiligabend das Update dann installiere.
Und nicht dabei war?
Nicht dabei war, das war jetzt meine persönliche, das machen wir jetzt aber kurz, weil es wird echt lang.
Ja.
Nicht dabei war AI und ich glaube.
Soll ich prediction?
Ja, predicte.
Die warten darauf, dass die AI-Bubble platzt und dann, also die warten darauf, dass alle anderen burnouten und an eine Wand laufen mit AI und dann sehen, okay, was kann man tatsächlich damit machen? Und Apple ist da tatsächlich smart und sagt, wir verbrennen jetzt nicht einfach alle unsere Ressourcen in was, was potenziell sich in 5 Monaten eh wieder komplett geändert hat oder vielleicht gar nicht so worth it ist am Ende und hält er jetzt erstmal einfach sich zurück.
Das ist die eine Sicht.
Ja.
Die andere Sicht, und die teile ich eher, ist, dass Apple der einzige unter den Big Five ist, der nicht signifikant an der AI-Bubble verdient.
Mhm.
Amazon tut es durch das Vermieten von Rechenpower. Azure tut es ganz besonders als Hoster von OpenAI.
Ja.
Google tut es ganz besonders, indem sie die Suchmaschine aufgebaut haben, ja, mit und Gemini.
Ihre eigenen
Sachen haben. Und Apple ist da jetzt schon umsatztechnisch im Hintertreffen. Das heißt, es wird kurzfristig die Börsenkurs nicht gut tun. Ja. Damit wird die Firma ungesund.
Ja.
So, also sie haben jetzt praktisch eine Marketkapitalisierung, die sie haben. Die sie hätten haben können, haben sie nicht.
Ja.
So, das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, es wird sowieso schon sein, dass die Early Movers, ChatGPT, Anthropic, Mistral, dass die jetzt wachsen und größer werden und ohnehin schon die alten Big Five hinter sich lassen werden. Ganz natürlich. Und umso mehr die großen alten Firmen nichts mit AI zu tun haben. Das heißt, sie haben sich jetzt nicht nur von den alten Dampfschiffen von Google und von Amazon überholen lassen. Ich rede jetzt nur vom Wettkampf. Ich rede jetzt noch nicht von dem, was bleibt. Also ich rede jetzt nur von dem, wie der Markt funktioniert.
Ja.
Das heißt, sie haben sich jetzt von Amazon, von Google, von Microsoft überholen lassen, was das betrifft.
Ja.
wahrscheinlich sogar von Adobe. Selbst Adobe hat mit Firefly mehr AI.
Ja, ja.
Traction kann damit auch Geld verdienen. Ich bezahle dafür auch für die Tokens als Apple und haben sich da überholen lassen. Und alle diese genannten laufen Gefahr, sich von Anthropic und von OpenAI als gesamte alte Dotcom-Industrie überholen zu lassen. Und das bedeutet im ersten Effekt weniger Geld, weniger Kapital, weniger Möglichkeiten, innovative Dinge zu tun für Apple, rein wirtschaftlich betrachtet. Zweitens glaube ich nicht, dass die Bubble platzt. Ich glaube, dass einige von den AI-Firmen, die jetzt wahnsinnig viel Geld im Venture-Kapital gekriegt haben, das nicht machen werden. Aber das ist einkalkuliert. Also klassischer Venture-Kapitalist rechnet mit 10% Erfolgrate und die wird es geben. Also wenn 90% der Firmen, die gerade im AI-Business aktiv sind, es nicht schaffen, ist es trotzdem ein wirtschaftlicher Erfolg für die Investoren, weil die 10% zu Unicorns werden.
Okay, das ist quasi deine These. Okay.
Und ich glaube, nein, ich weiß, dass das bleiben wird. Und ich bin auch der Meinung.
Ja, aber jetzt, klar. Also ich glaube auch, das wird bleiben. Ich glaube nicht, also Bubble bedeutet ja nicht, dass die Technologie gar keinen Halt hat, sondern die Bubble bedeutet ja nur, dass es überbewertet ist. Und ich glaube, das kannst du ja auch nicht.
Ja,
aber es ist auf jeden Fall überbewertet.
Es ist auf jeden Fall überbewertet. Und ich glaube auch, dass jede Firma, die AI schreit, ich will jetzt auch nicht zu viel disclosen, aber jede Firma, die AI schreit, kriegt gerade Geld in den Hintern geblasen.
Ja, richtig. Und das auch nicht, also das ist nicht rational. Auf keinen Fall.
Nein, aber es ist auch in gewisser Weise, das Geld ist da. Und man ist jetzt halt bereit, es zu investieren. So kann man es auch sehen. So, früher war halt so, Mensch, was ist die nächste Technologie? Da hat man die Chancen nicht so gesehen, was weiß ich, Bitcoin, blablabla, ja, irgendwelche, ja. Was war das letzte, Augmented Reality, Virtual Reality. Das hat alles nicht so wirklich abgeholt. Das heißt, die ganzen Venture-Kapitalisten waren ein bisschen sparsam in der letzten Zeit.
Ja.
Und jetzt wird halt wieder investiert, was erstmal nicht schön ist. Es bringt die Wirtschaft in Schwung. So, es gibt nicht zwangsläufig für Entwickler, weil man braucht weniger Entwickler durch AI. Es ist eher so für diese Produkt und für diese. Das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Aber das machen wir jetzt nicht auf. Also ich glaube schon, dass die Bubble gerade, dass einige Firmen überbewertet sind. Ich glaube aber nicht, dass das Thema an sich überbewertet ist. Ich glaube, dass einige Firmen zu viel Kapital gekriegt haben, um das wieder zu erwirtschaften, ja. Ich glaube aber auch, dass die großen Firmen, denen es jetzt gelingt, das Betriebssystem in der Zukunft zu werden, weil in der Zukunft werden wir nur noch mit Software über AI-Systeme interagieren. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Also ich glaube das nicht, aber ja.
Ich glaube es.
Aber es ist ja gut für einen Podcast.
Genau, das ist meine These. In 10 Jahren, in 15 Jahren wird 90% der Interaktion, die wir mit Software machen, ausschließlich von einer AI gesteuert.
Okay, interessante These.
Pizza bestellen, E-Mails abrufen, News konsumieren, Podcasts konsumieren. Da werde ich nicht mehr die ganz klassische User Experience von jetzt haben, dass ich halt auf irgendeine Oberfläche rumklicke und mich dann in der State-Maschine zurechtfinde, sondern ich werde sagen, hey Dings, da gibt's eine neue Folge von Code Culture, ja, spiel sie mir. Und ich werde dann nicht mehr Stop drücken, sondern ich werde sagen, Moment, Stopp, es kommt gerade ein Anruf rein. Und dann, wo war ich gerade vorhin? Ja, boah, geh mal 20 Sekunden zurück und spiel die Folge nochmal.
Weiß ich nicht. Mal gucken. Also ich glaube schon, dass unglaublich viel überbewertet ist und ich meine, guck dir .com an. Das ist, am Ende ist es die gleiche Geschichte. Ja, aber
bei .com gab es andere Effekte. Bei .com gab es die Effekte, das was weiß ich, da gab es eine, da haben alle gesagt irgendwie so, boah, E-Commerce, alles E-Commerce.
Ja.
Und dann hat man in eine Firma investiert, die Flugreisen vermittelt und man hat dann irgendwann festgestellt, dass alles, was man in diese Firma, die Flugreisen vermittelt, investiert hat, nicht mal der Gesamtumsatz der Flugbranche in ganz, oder der Urlaubsbranche in ganz Deutschland war.
Sehe ich aber bei den AI-Sachen auch so, weil...
Sehe ich nicht.
Ich sehe schon so.
Sehe ich nicht, weil in dem Moment, ich bleibe jetzt wieder bei dem dummen Beispiel, in dem Moment, wo ich in 80.000 Euro Entwickler mehr einsparen kann durch ein gutes AI-Produkt, geht es nicht mehr um ein 300 Euro Flugticket, sondern es geht darum, dass ich 80.000 im Monat mehr im Jahr mehr sparen kann für etwas, was vorher unglaublich teuer war und jetzt auf einmal unglaublich günstig wird.
Aber das ist halt, diese These habe ich noch nicht ansatzweise sich bestätigen lassen, dass sich irgendjemand durch AI zu 100% ersetzen kann.
Doch, also ich kann dir sagen, wer ersetzt wurde. Die ersten waren die Übersetzer. Nein, die ersten waren die Copytexter.
Ja.
Die zweiten Übersetzer. Dann die Leute, die die Bücher korrigieren, Lektoren.
Ja, in gewissen Weisen schon, aber wenn ich jetzt sage,
80% der Arbeit kann mit AI gemacht werden und du brauchst dann bloß noch 20% davon für menschliche Arbeit. Es geht weiter mit diesen ganzen Leuten, die irgendwelche komischen Stockfotos gemacht haben und irgendwie Menschen, die lustig oder irgendwelche Illustrationen, Comicfiguren, sonst irgendwas, da geht's weiter. Es schwappt.
Ja, aber die kannst du auch nicht zu 100% ersetzen, weil du brauchst halt den Content, der muss erstmal existieren, damit AI überhaupt damit was machen kann.
Die 60%, die reichen schon, um eine unglaubliche Ersparnis zu haben.
Ja, ich sehe schon deinen Punkt, aber ich glaube nicht, dass das so eintritt.
Da steckt so viel
Umwälzung
gerade drin. Ich leider nicht. Also ich habe mich damit schon abgefunden, sagen wir es mal so.
Aber hattest du ja auch schon vor einem Jahr, hast du ja auch schon gesagt. Ich weiß noch, als wir beim Japapa standen, als ich noch bei euch gearbeitet habe und dann wir darüber geredet haben, da hast du genau den gleichen Standpunkt schon gehabt. Und ich hatte auch genau den gleichen Standpunkt.
Ich befürchte, ich werde recht haben.
Aber ich befürchte es nicht, ich hoffe, ich habe recht. Ja.
Ich befürchte, ich werde recht haben und
ja, aber weißt du, hoffe, nicht mal, dass die größte AI-Company ist profitabel. Nicht mal OpenAI ist profitabel.
Aber Nvidia ist massiv profitabel, weil sie...
Massivst überbewertet. Nvidia ist ja so krank überbewertet. Wie viel Prozent, ich glaube 40% des Total Incomes von Nvidia kommt von zwei Kunden. Das sind AWS und Microsoft. Und wenn die auf einmal entscheiden, ey, wir können gar nicht so krass jetzt mehr in AI investieren, weil die Marge gar nicht da ist. Dann geht aber Nvidia so krank tauchen, das kannst du aber wetten.
Das sagst jetzt du. Ich muss jetzt disclaimen, dass wir Nvidia-Partner sind und ich da in gewisser Weise befangen bin und auch jetzt dazu keine Aussage machen kann. Deswegen gehen wir jetzt weiter zur...
Keine VR-AR-Brille.
VR-AR-Brille. Ich habe echt gehofft, dass es eine günstigere Apple Pro gibt, aber... Nicht Apple Vision Pro, also eine Apple Vision Air oder eine Apple Vision Normal oder eine Apple Vision...
Die ist dann nur noch ein Millimeter dick. Da hast du dann einfach nur noch den Screen vor dir.
Das wäre schön gewesen. Also ja. Ich habe mir tatsächlich als Vorbereitung nochmal meine Mittag West 3 aufgesetzt. Ja, dann erstmal irgendwie
ist fünf
Stunden gebraucht, um irgendwie die ganzen scheiß Updates zu laden. Und es gibt immer noch kein Content dafür.
Ja. Naja. Wo gibt es denn... Content.
Nicht für die VR-Brille. Ich war einfach mal frech und habe einen Code der Woche und einen No-Code der Woche.
Oh, ein Go geschrieben. Geil. Das ist ja cool.
Und zwar fand ich das richtig, richtig gut. Wie oft kommt es denn vor, dass du Logdateien anschaust?
Also zurzeit mache ich das nur noch. Also wir sind gerade in der großen Migration von Cloudflare zu AWS und ich gucke nur noch Logs an. Ich hasse es.
Da gibt es jetzt es ist jetzt kein Meisterwerk der Innovation, aber ich finde es einfach schön. Es ist eine TUI, mit der man eine oder mehrere parallel laufende Logs sich anschauen kann. Und wenn du dieses GIF dir mal anschaust, was ich besonders toll finde, was mir auch schon ein paar Mal echt geholfen hat, ist, dass es halt den Log-Level auf so einer Zeitachse ein bisschen anzeigt. Das heißt, du siehst Errors und du siehst irgendwelche Warnings.
Ah ja, das sieht cool aus, ja.
Einfach in der TUI. Und es läuft halt auch auf in einem Docker-Debug-Container, den man parallel gebootet hat daneben, oder man kann sich's reinpipen. Also das ist einfach ein leichtgewichtiges Ding.
Ja.
Und nicht so ein Scheiß wie Datadog oder JSON. Und also du kannst halt auch JSON-Logs damit pretty printen.
Ja.
Weil es passiert mir so oft, dass wir halt auf scd-out irgendwelche JSON-Logs pushen.
Und dann kannst du sie nicht anschauen.
Ich kann sie schon anschauen. Es sieht halt fünf Zeilen
aber da,
und absolute Vollkatastrophe. Ja. Und da kriegt man es halt wieder in einer halbwegs menschenverständlichen Form hin. Kleines Tool heißt Gonzo und es gefällt mir extrem gut.
Cool. Dann, was ist dein Nicht-Code der Woche?
Das ist ein Podcast, den ich angefangen habe tatsächlich.
Markus muss die Kapitelmarke
machen. Das ist die Tastatur, ist hier irgendwie so völlig so gefühlt 5 Meter höre ich sehr aus wie Glenn Gould am Klavier. Und dieser Podcast ist super. Er heißt, wie heißt er denn? Nicht mehr mein Land, glaube ich, oder nicht mein Land?
Nicht mehr mein Land.
Nicht mehr mein Land. Und es geht um einen, also das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, um einen Journalisten vom Bayerischen Rundfunk, der Migrationshintergrund hat und einfach mal aus diesem Land berichtet. Und Okay. Er redet mit AfD-Wählern, er redet mit Leuten, die sich gegen ein Flüchtlingsheim einsetzen. Also so eine ganz, ganz, ganz klassische Reportage. Und was sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass er die Menschen und ihre Meinungen, unbewertet darstellen ist vielleicht falsch, aber zu Wort kommen lässt.
Okay.
Also mal versucht dahinter zu kommen, warum denn
dieser Rechtsruck.
Genau, genau. Ja. Was diesen Rechtsruck denn so emotional bedingt,
warum
die Leute AfD wählen, warum sie sich gegen eine Flüchtlingsunterkunft einsetzen, warum sie dafür auf die Straße gehen oder dagegen, und porträtiert da die Menschen auf eine Art und Weise, wo es mir zumindest gelungen ist, es zu verstehen.
Ja.
Weil das hat mir immer so ein bisschen gefehlt.
Ja, weil ich verstehe es nämlich auch nicht.
Genau, aber
muss ich mal den Podcast anhören.
Wie man es nachvollziehen kann oder wie man sagen kann, okay, das ist ein Mensch, der wurde richtig hart enttäuscht oder der hat richtig unverschuldet jetzt eine Situation erlebt, wo er jetzt denkt oder wo er auch vielleicht gemessen an seinem Bildungsstandard, an seinem Niveau, dass er irgendwie an Bildung erfahren hat, jetzt das als eine okaye Alternative sieht.
Ja.
Und das auch erstmal kognitiv zu verstehen, was sind denn diese 30% und wo kommen die her und was ist da?
Ja, aber ja.
Sind trotzdem alles Idioten und sie sind dumm.
Richtig. Ja, das ist schon richtig. Aber ich kann schon auch verstehen, die sind halt klar, denen geht's potenziell nicht gut, denen geht's, keine Ahnung.
Genau, und was ist so die Historie, was sind so die Wendepunkte, warum
wählt jemand
SPD und dann die Linke, dann nicht und dann die AfD, also das einfach mal versuchen zu verstehen, um dann auch, und das ist vielleicht das, was man daraus lernen kann, damit halt umzugehen und die politische Anreize zu schaffen, dass die Leute, die jetzt halt rechts wählen, das in Zukunft vielleicht nicht mehr wieder tun. Dass man versteht, welche Sorgen sind es denn. Es sind existenzielle Ängste von Leuten, die in der Industrie arbeiten. Es sind Leute mit Gewalterfahrung.
Ja, aber weißt du, wenn ich halt auch sehe, was da in Amerika passiert, habe ich halt die Hoffnung auch einfach schon aufgegeben.
Ja, da also, ist halt auch eine ganze Nation gekippt.
Du kannst halt nicht, also dieser Typ in Amerika, der kann machen, was er will und es ist scheißegal. Also du kannst ja da auch niemanden umstimmen, egal was dieser Mensch macht, das ist egal und dann gebe ich auch irgendwie irgendwo die Hoffnung auf, dass ich jemanden, der jetzt AfD wählt, da auch umstimmen kann. Weil wenn du solche Beispiele siehst wie Amerika.
Jetzt muss es nicht nur ums Umstimmen gehen, sondern vielleicht auch, dass es nicht mehr wird. Oder dass Leute, die jetzt sich politisieren und die jetzt vielleicht 16, 17 sind, halt ihre Themen zumindest mal adressiert sehen.
Ja.
Oder zumindest mal, dass wir wissen, was denn die Themen überhaupt sind.
Ja, das stimmt, ja, klar.
Und da hilft es. Und da hilft dieser Podcast und deswegen eine ganz klare Empfehlung. Also anhören sind 6 Folgen, kann man sich irgendwie so 6-mal eine Dreiviertelstunde beim Bügeln reinpfeifen.
Ja.
Ist ganz gut gemacht.
Ich habe jetzt auch nochmal ein mega sozial, moral wichtiges Thema natürlich für euch parat. Oh mein Gott, jetzt ist der Laptop einfach gesperrt. Warum ist dein Caffein ausgelaufen, weil du nicht gedacht
hast? Mein 2-Stunden-Kapitel ist ausgelaufen. Ich nicht gedacht, und das
Alter, wir sind so
laufen.
Lange in der Folge drin. Ich hatte natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Lichtcode der Woche, weil du hast ja jetzt mega vorgelegt auch. Wir haben über sehr wichtige Themen geredet.
Jetzt und kommt zwar, einfach dein Billo.
Ein Minecraft-Modpack. Und zwar nennt sich, oder ein Minecraft-Mod nennt sich Create, und das ist der größte Mod oder die größte Mod in Minecraft, um also damit kann man Automationen machen. Man kann sich quasi so eigene Factories aufbauen und kann dann so gewisse Sachen herstellen. Also es gibt dann so verschiedene Maschinen. Es gibt zum Beispiel einen Drill, mit dem kann man Sachen abbauen. Es gibt Harvester, da kann man dann Sachen, also zum Beispiel Weizen abbauen und wieder pflanzen. Es gibt alles Mögliche. Es gibt Minecraft Contraptions. Du kannst Windmills bauen. Du kannst da verschiedene Power-Sourcen dir ranholen. Aber es ist alles so mega so auf kinetischer Energie aufgebaut. Es gibt so Gears und Gear-Ratio, wo du dann schneller die Sachen drehen lassen kannst, weil die sind halt alles mit so drehender Energie angefeuert und so. Und ich bin da, also ich spiele das jetzt irgendwie seit 3 Wochen und ich bin da komplett lost drin. So viele Stunden habe ich da jetzt schon reingedingst. Es ist einfach geil. Und ich habe so eine neue Liebe, also ich liebe ja Minecraft so oder so, ist einer der besten Spiele ever made. Aber mit dem Mod, es gibt nochmal so viel Depth und Automation und du kannst trotzdem noch normales Minecraft spielen und so. Es ist so ein perfektes Sandbox-Game einfach, kann ich sehr empfehlen.
Kann man dabei im Podcast hören?
Ja.
Perfekt, dann spielt diesen Mod und hört den Podcast.
Tatsächlich, ist sehr zu empfehlen, da kann man auch super so nebenbei einfach Sachen anhören. Und ich kann auch mal empfehlen, macht euch mal, also man redet immer von der 2 Wochen Minecraft-Phase unter Gamern. Das ist dann immer so, ey, wir haben schon lange kein Minecraft mehr gespielt, lass uns da mal einen Server machen und dann spielen wir für 2 Wochen und dann ist wieder out und dann lässt man das liegen. Ich kann empfehlen, macht euch mal eine Forever World. Und spielt einfach mal vielleicht auch alleine, spielt einfach mal ein bisschen, setzt euch ein paar Ziele, baut einfach mal was und wenn ihr Ideen habt, schreibt die auf und geht die einfach mal an. Sagt dann nicht, na, das ist zu groß, ich will jetzt auch nicht. Fangt das mal an, wirklich, macht das mal, das ist einfach geil. Ich kann es empfehlen.
Ja, ich lasse es sein, ich habe schon keine Zeit, irgendwie mich in Nixhäuser einzuarbeiten.
Ja, dann guck mal, ich habe Zeit dafür und für Minecraft.
Ne? Du hast auch keine Band, du bist nicht CTO von der
Band. Ich bin DevOps und bin Solo-Künstler. Also, apropos, boah, das kann ich ja perfekt noch einstreuen. 10.10. Ja. Ich spiele ein Konzert in Pfaffenhofen an der Ilm, im Jutz Atlantis. Das ist über dem Eisstadion. Kommt vorbei, 19 Uhr ist Einlass. Kiru, Yuna, Nothing Like You, alles lokale Bands von hier. Und 10.10., denn Laptop ist wieder aus. Ich hoffe, wir nehmen noch weiterhin auf. Mega, mega cool. Kommt da hin. Ich bringe auch ein Album raus, oder eine EP bringe ich raus. In 2 Wochen kommt meine erste Single von der EP raus und am 10.10. wird dann meine EP komplett released.
Da kann man dann die CD kaufen?
Nee, da gibt's. Ja, ich wollte ja CDs brennen, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Also ich wollte so mega custom.
Mach Tapes.
So mega custom 10 CDs vielleicht machen, mal gucken.
Mach 10 Tapes.
Ja. Schreibt uns Kommentare, gebt uns Feedback. Wir lieben euch.
Ich habe wieder eine Stellenausschreibung. Xentra beziehungsweise XP bezahlte ja unser Dings, deswegen darf ich jetzt auch ein bisschen Werbung machen. Assistenz der Geschäftsleitung, ein Nicht-Entwickler-Job, aber durchaus für jemanden auch gedacht, der mit Entwicklern klarkommt.
Also wenn, ich weiß jetzt nicht, wie viele Assistenz der Geschäftsleitung tatsächlich jetzt zuhören, weil es ist schon ein sehr techie Podcast. Ja,
aber vielleicht hat man eine Mutter oder eine Schwester.
Wenn ihr jemanden kennt, dann könnt ihr ja gerne mal eine Bewerbung schicken, sagen, dass ihr vom Podcast kommt, da kriegt ihr bestimmt Pluspunkte. Kriegt ihr
auf jeden Fall ein Bewerbungsgespräch, denn ihr werdet assistieren, mich und unseren CEO bei den klassischen Dingen, Termine, Geschäftsdinge, Business-Quatsch.
Wenn ihr Bock habt, auch beim Podcast.
Ja, warum nicht?
Ne? Ja, also eigentlich so eine Assistenz drüben.
Hm? Wäre schon schön, gell? Boah,
aber 2 Stunden uns beim Labern zuhören, ist, glaube ich, auch eine Tortur. Aber ich meine, ihr habt es jetzt auch gemacht.
Aber es ist auch ein bisschen lustig, weil ich habe zum Beispiel gerade mein Wasserglas umgeworfen.
Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. What the fuck? Ich sitze gegenüber von dir. Bitte. Naja.
Es ist, ich war still dabei. Ja. So, jetzt haben wir die 2 Stunden auch gerissen. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Ist das Rekordfolge?
Ist, glaube ich, eine Rekordfolge. Und schau mal, vielleicht macht der Wasserfleck, den ich jetzt gemacht habe, den alten Fleck da sauber.
Ja, richtig, ja, so wahrscheinlich.
Negativer Fleck.
Das ist mega gut. Also eigentlich hast du geputzt gerade.
Ja, genau. Ja.
Das erste Mal seit Jahren in diesem Aufnahmeraum.
Hoffentlich schimmelt es nicht.
Ach ja.